Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Whose house? Arthaus. Whose house? Arthaus. Jo, wer ist noch im Haus? Dennis ist im Haus. Und Classic Bonjour. Dave, die Bastarde.
Bonjour passt ja sogar zum heutigen Thema.
Aber sowas von, wir haben uns nämlich gedacht, ja, wir können nicht nur B-Movie und Trash, wir können auch Arthaus. Ja, die Kunst ist im Haus. Und wollten euch überraschen.
Ob wir das können, das sehen wir gleich.
Das stimmt. Zumindest haben wir Filme aus dem Bereich geguckt. Und ob das sinnvoll war und ob wir nicht doch lieber hätten einen D-Canon-Movie zwischengeschoben, ja, da könnt ihr, glaube ich, gespannt sein. Ich bin es nämlich ja, auch, weil wir schon gesagt auch haben, wir haben wilden Punkte-Durchritt.
Ich war schon lange nicht mehr so gespannt auf die Punkte eines Podcast-Pendants wie jetzt. Also ich habe die Filme geguckt und habe gedacht, boah, da bin ich echt aufgeregt, wie weit wir auseinander liegen und ob. Am Ende sind wir uns wahrscheinlich wieder einig, wir kennen das ja. Aber ich glaube, nee, heute gibt es Diskrepanzen.
Ja, mal gucken. Ich bin echt auch voll gespannt. Auf jeden Fall hat man ja gedacht, ey, wir machen so viel Blockbuster und viel mehr, ja, wie schon erwähnt, B-Movie und auch Trash-Kram. Stichworte Trauma, Canon, Exploitation, ich weiß nicht, es kommt noch viel Kram, der auch auf den man dann so da auf einer Wellenlänge schwimmen lassen kann. Ja, ein bisschen Abwechslung tut vielleicht gut. Wir wollen euch überraschen, ja. Ich fand's ja ganz nett, so diese andere Art von Auseinandersetzung, filmtechnisch. Ja.
Wir wurden ja auch quasi herausgefordert. Weil in irgendeiner Banausenfolge haben Gess und Lee mal darüber gesprochen, ob wir auch Arthaus könnten.
Ah.
Ich glaube, sie haben es uns zugetraut, wenn ich mich recht erinnere. Ob das Vertrauen gerechtfertigt ist, das sehen wir ja, dann jetzt gleich.
Null Punkte. Null Punkte.
Wir haben ja schon mal eine Folge mit Arthaus-Anspruch gemacht. Das war die Dingo Pictures-Folge.
Ja, stimmt.
Also das ist was für das ganz gehobene Publikum
die
gewesen.
Die waren so anspruchsvoll, dass ich einfach nicht verstanden habe, was diese Filme uns vermitteln wollen.
Ja, das sind nämlich zutiefst missverstandene Meisterwerke des ja. Independent Cinema. Und
ja. Von Leuten aus der ehemaligen DDR.
Ja, genau. Das ist wohl so.
Ja, eigentlich müsste es aber Guess besser wissen, weil gefühlt besteht ja meine Filmsammlung zu einem Viertel ungefähr aus eben solcher Arthouse-Filme, ja. Über die Jahrzehnte hinweg, über Ländergrenzen hinweg, alles, was sich in der Schneiderliste befindet, befindet sich entweder in meiner Sammlung oder auf dem Weg dahin, weil auf der Wunschliste stehen und da ist ja auch viel Arthouse-Kram, auch viel aus Ländern kuratiert, wo man gar nicht wusste, dass dort auch mal Filme entstanden sind. Und ich glaube, hier haben wir auch einen ganz guten, ja, eine ganz gute Mischung. So verschiedene Vertreter aus verschiedenen Ländern aus, naja, aus zwei Jahrzehnten immerhin. Lustigerweise ja, haben wir uns Filme ausgesucht, zwei Stück, die aus den 60er Jahren kommen und zwei, die aus den 2000er Jahren, beziehungsweise einer 2010, glaube ich, hast du, ne?
Mhm.
Aber auch nah beieinander. Ja, und einen kannte ich ja schon vorher, ja, einen, den du mitgebracht hast. Ansonsten alles Neusichtungen. Wie erging es dir? Waren für dich alle neu?
Bei mir waren es 4 Neusichtungen und 3 davon waren auch schon auf meiner Watchlist, das heißt, und auch schon teilweise sehr, sehr lange. Es war also irgendwie ein bisschen was Befreiendes und Reinigendes. Ich mag das ja immer, wenn man so langstehende Projekte endlich mal abhaken kann. Ja, und da bin ich unterschiedlich dankbar, dass ich sie abgehakt habe, sagen wir es mal so. Aber ich finde es dennoch, fand ich es eine super spannende, auch die Programmierung der Folge und so. Wir hatten uns ja vorher kurz ausgetauscht, haben uns ja jetzt bewusst entschieden, mal um die Welt zu reisen.
Ja.
Denn wenn man an Arthouse-Kino denkt oder an kleineres Independent-Kino, fällt ja vom vermeintlich immer als erstes Frankreich. Natürlich aber auch Deutschland dann irgendwann. Italien, das sind so in meiner Wahrnehmung so die drei größten Arthouse-Lieferanten. Ist natürlich auch vorwiegend europäisch irgendwie. Was interessant ist, denn die Programmkinos, auf die dieser Begriff Arthouse zurückzuführen ist, der kommt ja eigentlich aus den USA. Nur, es kann verzerrte Wahrnehmung sein, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, das europäische Arthouse-Kino ist halt das, was man darunter auch versteht. Mhm. So.
Ja, viel auch aus Asien.
Ja, Asien hat dann auch noch, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, echt derbe aufgeholt, finde ich. Also gerade, wenn man an sowas wie, weiß ich nicht, Koreeda oder so denkt, fallen mir jetzt gerade gar nicht alle ein, wie viel es da gibt, aber dieses langsame, tragende Kino, wo es auch um kleine Schicksale, Familienschicksale geht, oder einfach generell um kulturelle Gegebenheiten oder Verbundenheit zur Natur und so, da kommen wir ja heute auch nochmal hin. Mhm. Spirituelles, das ist schon sehr spannend, habe ich aber eher so, ja, es verläuft wahrscheinlich wie jeder Kinotrend so ein bisschen in Wellen. Es gab ja auch gerade das japanische Kino, hat ja eine ultralange Tradition, auch im Arthouse-Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele, ja, es ist eine sehr schwer abzugrenzendes Genre irgendwie, wenn man es überhaupt ein Genre nennen kann. Eigentlich sind es ja häufig Dramas oder Dramen, je nachdem, wie man es nennen möchte jetzt, die da reingezählt werden. Und ja, da fliegen halt auch mal bekannte Regisseure rein, die ich da jetzt nicht reinwerfen würde. Für mich ist zum Beispiel Sieben Samurai nicht zwingend ein Arthouse-Film.
Ja, wir haben ja auch eine Top 3 mitgebracht, wie immer. Ja. Ich bin da auch nochmal vorsichtshalber die IMDb Top 250 durchgegangen, um abzuchecken, ob sich da Filme befinden, die ich noch nicht kenne, die ich dem Arthouse-Kino zuordnen würde. Und ich habe da tatsächlich auch nur nach meiner Wahrnehmung, nach meinen innerlichen Kriterien einen Film ausfindig gemacht, den ich da eben auch eh schon auf meiner Liste der Top 3 hatte. Also nur eine Bestätigung. Und ich sehe es genauso wie du. Ja, Filme von Akira Kurosawa würde ich weitestgehend auch nicht dem Arthouse-Kino zuzuschreiben, während es aber ein paar andere japanische Meisterregisseure gibt, also die in 50ern, 60ern aktiv waren, die ich dann durchaus auch dem Arthouse-Genre eher zunehmen würde. Aber die Grenzen sind halt verdammt fließend. Ich glaube, da haben viele auch wahrscheinlich einfach eine eigene Interpretation. Es gibt ja auch die Marke Arthouse, ja, was früher aus Kinowelt auch mit hervorging, dann von Studiokanal übernommen wurde. Die Marke wird ja teilweise auch immer noch aufrechterhalten. Ich habe da auch viel mit dieser Marke in der Filmsammlung, wobei es halt echt auch einiges gibt, was ich da in meinen eigenen schimpfen darf, was ich überhaupt nicht dem Genre oder dem übergeordneten Genre, dem Arthouse-Kino zuschreiben würde. Ja, aber da hat wahrscheinlich, wie gesagt, jeder selber so seine Herangehensweise. Ich behaupte mal, das, was wir mitgebracht haben, da lässt sich relativ wenig streiten, dass das Arthouse ist. Hoffe ich.
Ja, das denke ich auch. Und gerade um das nochmal abzugrenzen, würde ich mal ein bisschen auf die Herkunft des Ganzen irgendwie, wie das überhaupt so und zu lesen ist. Und da gibt es auch nicht so viel, was man jetzt online recherchieren kann. Nur mal als Beispiel, wenn man Arthouse-Kino oder Arthouse als Genre irgendwie bei Wikipedia versucht zu finden, dann kommt man eigentlich nur auf Programmkino. Und gar nicht auf irgendeine Strömung von Filmen, sondern in diesem Oberbegriff steht nur in einem Nebensatz. Heute wird die Bezeichnung Arthouse umgangssprachlich als Gegenbegriff zum Mainstream verwendet. Mhm. Ja. Und das ist auch tatsächlich so. Und da wird es dann natürlich noch schwieriger, weil du kannst ja keine filmische Strömung. Wie definierst du Mainstream? Muss man das am Boxoffice festmachen? Also
ja, vielleicht, ja klar, genau. Ich hatte auch den Gedanken vorhin, wo ich dachte, okay, das sind dann oft eigentlich auch Independent-Produktionen, aber nicht jede Independent-Produktion ist gleichzusetzen mit Arthouse, aber gibt vielleicht ein paar Kriterien, wo man es dann vielleicht so ein bisschen festmachen könnte oder die dafür sprechen, dass man es dem Arthouse vielleicht zuordnen könnte. Ja. Einen Film habe ich mitgebracht. Da habe ich mir die DVD von Trigon Film gekauft. Das ist ein schweizerisches Label, ein Vertrieb, die sich viel um auch eben kleinere, auch viel um Independent-Filme und Kino, mittlerweile auch Kino, die machen auch Livestreams gegen Bezahlung. Finde ich ganz cool. Die sich einfach verschrieben haben, Filme aus dem asiatischen, afrikanischen oder auch aus anderen Ländern, die jetzt nicht so oft die man vielleicht auf dem Schirm hat, zu veröffentlichen und zu vertreiben. Lustigerweise machen die halt weitestgehend DVDs. Also man merkt dann schon ein bisschen, was die für ein Publikum, was die für eine Kundschaft haben. Die hatten noch eine Zeit lang Blu-Rays, aber ist echt leider immer noch voll die Seltenheit. So ein bisschen schade. Aber ey, immerhin. Und was ich denen natürlich auch anrechne, ist, dass die natürlich dann den Film, gibt es ja dann oft auch nur in Originalsprache mit englischen Untertiteln. Die packen coolerweise dann auf ihre DVDs, weil eben Schweiz dann deutschsprachige und französischsprachige Untertitel. Und ja, die haben echt viel, viel Zeug und viel, was ich dann auch eben Arthouse zuordnen würde. Ja, kleiner Ausflug mal zu einem exemplarischen Label, was sich solch im Kino widmet.
Passt aber auch perfekt in das, was ich jetzt noch zur Geschichte vom Arthouse erzähle. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Denn, hatte ich eben schon kurz erwähnt, das ist in den 20ern an der Ostküste in Amerika entstanden. Und deshalb ist das Label Art House, schreibt man ja auch wie das Haus. Mhm. Das wäre dann quasi ja die Eindeutschung. Eigentlich ist Art House, sind eigentlich zwei Wörter. Das waren nämlich die Art House Cinemas, also quasi die Filmkunstkinos. So. Und da würde man heute eher Programmkino zu sagen. Ich glaube, die meisten Menschen, die in einer nicht ganz so kleinen Stadt wohnen, haben mal mindestens eins davon bei sich. Da gibt's überall welche und in Berlin sowieso, in Hamburg auch, in Bremen auch. Also jeder hat eigentlich sowas mal. Selbst Osnabrück hat ein Programmkino. Witzigerweise haben wir sogar theoretisch zwei, denn das eine zeigt aber auch Mainstream-Filme, das ist das Cinema Arthouse, also die haben es sogar in ihrem Namen drin. Und das sind in der Regel halt Kinos, die so nicht kommerzielle Filme zeigen, die nicht primär dafür gemacht sind, dass sie Kasse machen. Wäre natürlich schön, wenn sie ihr Budget trotzdem reinbekämen, aber hauptsächlich richten die sich halt an die Filmkunst und ziehen damit auch das oft verlachte akademische Publikum natürlich an, die sich irgendwie für, Guess beschreibt so mit das Feuilleton, das ist, ja.
Aber ey, es passt gut, ich habe immer wieder in Erinnerung, sorry, dass ich diese Story gleich hier reinstreue, wie ich mit meinen Atzen damals, ich war frisch 18, ja, und da lief dann Starship Troopers im Kino, wie, oh geil, Starship Troopers, Alien abballern, geil. Und wir dann halt ab in Royal Palast, den es damals noch gab, am Kudamm in Berlin. Und neben uns saß halt einer, der die Taz, ja, die Berliner, eher dem linken Spektrum zuordnen, Tageszeitung gelesen hatte. Und wir uns dann natürlich so ein bisschen unter uns über den lustig gemacht haben, guck mal, hier einen Intellektuellen neben uns, der jetzt diesen Film sich reinzieht. Und dann ging es halt los und relativ schnell ja natürlich mit ordentlicher Action. Und er hat halt echt nur immer wieder den Kopf geschüttelt bei diesen ausufernden Action-Szenen, ist dann auch irgendwann aufgestanden und dann reingehauen. Naja. Ja, das war wahrscheinlich jemand, der auch dem Feuilleton zuordnen ist, der dann möglicherweise aufgrund des einfach nur des Regienamens, ja, sich gedachte, okay, ich habe hier anspruchsvolle Kost, was ja auf der Metaebene auch für Starship Troopers auch zupasst, ja. Weitesten Sinne ist es vielleicht auch ein Arthouse-Film.
Ich wollte gerade sagen, also wenn er da rausgegangen ist, hat er den Film vielleicht auf seiner hintergründigen Ebene auch einfach nicht gerafft.
Voll, ja, Kritik an den Massenmedien, Kritik am Militär. Hat doch Paul Verhoeven wunderbar verpackt.
Eben.
Okay, und Dennis, es tut mir leid, ich kann mir meine blöden Wortsprüche einfach nicht verkneifen. Ja, ich dachte ja, okay, diese Kinokette Art House gehört jemandem namens Art. Ja, keine Ahnung.
Meinst du, da läuft da nur Terrifier den ganzen Tag?
Ja. Oder Kurzform für Arthur halt. Ja, gibt's ja auch diverse Schauspieler und
ja, da gab's derzeit. Ein paar.
Vor allem Jazzmusiker, die sich dann irgendwas mit Art genannt haben. Oder hier Art Garfunkel ist natürlich einer der bekannteren Namen als Sänger und Schauspieler.
Ja, da gab es schon ein paar. Und Art den Clown natürlich.
Ja, da merkt man wieder, auf welcher Ebene wir eigentlich hier unterwegs sind.
Ja, den hatten wir ja nun auch in unserer Weihnachtsepisode, also von daher ist der ja ein bekannter, also hatten wir doch schon einen Arthouse-Film, nur anders.
Ja. Ernie Sigal, das gibt auch einen Art Van Damme. Okay, Art Van Damme ist ein US-amerikanischer, die war ein US-amerikanischer Jazz-Akkordeonist.
Verrückt.
Ja,
also stabile Kombi. Ja, und das, was du gerade meintest mit dem Label, das ist, begründet sich auch, und das passt echt wie die Faust aufs Auge, denn der Anteil, der sich an diesem Programm oder Arthouse-Kinos daraus gebildet hat, aus dieser Welle, die dann halt irgendwann in Europa auch ankam, die ist in Deutschland erstaunlich gering, denn der Anteil der Arthouse-Kinos in Deutschland, der ist gar nicht mal so groß, das sind nämlich nur 17%, aber in der Schweiz und in Frankreich bis zu 30%. Das heißt, dieses Label, was in der Schweiz sitzt und auch noch französische Untertitel anbietet, ist natürlich ja perfekt ausgerichtet für den Markt. Eigentlich müssten sie noch Italienisch anbieten, dann haben sie es wahrscheinlich. Was man aber auch bei aller Kritik meinetwegen, wenn man mit dem Kino oder diesen Stoffen, die unter das Arthouse-Kino fallen, nichts anfangen kann, aber sie machen sich immerhin so ein bisschen von diesen Verleihstrategien der großen Filmverleihe unabhängig, fördern das Kino auf eine andere und eine nicht kommerziellere Art, aber sie sind halt, die Kinos können flexibler mit diesen Stoffen arbeiten. Ne? Ich meine, wenn man jetzt sowas wie Walt Disney nimmt, die sagen dem Kino so, pass mal auf, mein Freund, wenn du den Film überhaupt haben willst, dann zeigst du den so lange, so oft am Tag und zu den Uhrzeiten, sonst musst du mal sehen, dann geht halt ein Film wie, keine Ahnung, Star Wars 7 an dir vorbei. Das wird einem Kino, einem Programmkino nicht passieren, denn das ist eine Gewinnsituation für beide Seiten. Dass die Independent- und Underground-Filme möchten gerne gezeigt werden, haben es damit natürlich bei den großen Ketten wahnsinnig schwer.
Ja, wenn dann immer genug Leute ins Kino rennen, ne? Deswegen sind wir ja auch nicht müde, beim Podcast immer wieder Werbung zu machen. Leute, geht gerne ins Kino, unterstützt es. Ich glaube, in Berlin kann man vielleicht auch Werbung machen für die York-Gruppe zum Beispiel. Es gibt natürlich auch viele andere kleinere Kinos, die dann auch neben Blockbustern viel eben Programmkino zeigen. Das feiere ich natürlich sehr, weil oft kriegst du halt nirgendwo sonst die Möglichkeit, sowas dir reinzuziehen. Außer vielleicht mal auf dem Festival, so für einen sehr begrenzten Zeitraum.
Ja, das stimmt. Und gerade, wir haben ja ein paar Leute aus Bremen, das Cinema am Ostertor ist 1969 das erste Programmkino in Deutschland gewesen. Mhm. Also
cool.
Da könnt ihr heute immer noch hin.
Hammer.
Wenn ich das richtig sehe. Gut, glaube ich, das Gebäude ist auch irgendwie denkmalgeschützt. Also. Ja, gehört jetzt zwar nicht mehr der Inhaberfamilie, trotzdem scheint es das noch zu geben.
Ob da auch die Bremer Stadtmusikanten von Dingo Pictures mal im Kino lief?
Mit Sicherheit sogar. Boah, das im Kino, ey, dafür würde ich mir fast einen Saal mieten wollen.
Damit du mal allein ins Kino gehen kannst?
Ja. Boah, so ein Best-of Bewegtbild-Bastard-Festival, wo wir nur so richtig durchgepeitschtes Zeug zeigen können.
Oh ja. Das machen wir zum 10-jährigen Jubiläum. Peilen wir schon mal an, gehen wir schon mal in die Planung.
Da könnten wir Menschen nachhaltig verstören.
Ja. Genau. Hat euch Art the Clown auch nicht hinterm Ofen hervorgeschreckt? Ja? Guckt euch die Bremer Stadtmusikanten von Dingo Pictures mit den Bastarden an. Haben wir schon mal Werbung.
Oh ja. Ja, und heute haben wir ja 4 Projekte gewählt. Ich auch ein bisschen aus Angst, glaube ich, dass wenn man sich 6 davon am Stück irgendwie reinfährt, dass man dann nachhaltig verstört wird, weil man ja auch bei den meisten, also ich recherchiere vorher in der Regel nicht, was mich da erwartet. Und es kann einen ja schon mal hart erwischen.
Ja.
Und am Boden zerstört zurücklassen. Oder. Oder natürlich auch, was bei Arthouse echt auch mal vorkommen kann, einen zu Tode langweilen.
Ja, Mann. Ja, Das Risiko gibt es leider auch. Ich war ein bisschen gespannt. Ich bin ja vor ein paar Wochen, lass es vielleicht auch 2 Monate her gewesen sein, war ich auf dem Weg von Arbeit hierher. Lee wohnt ja nicht so weit mit der U-Bahn von meiner Arbeit entfernt. Also machte ich mich auf den Weg und hatte aber, war zu sehr vertieft auf mein Handy noch in die letzten Vorbereitungen für die Aufnahme und bin an eine Station zu spät ausgestiegen. Und ja, mit mir zusammen ausgestiegen ist eben ein Kollege und der fragte, ich bin halt direkt schon auf die andere Seite wieder, um eine Station zurückzufahren. Und ich den Kollegen, den ich auch ja schon lange kenne, den habe ich kennengelernt bei einer Schulung und er hat mir erzählt, dass er, wir haben halt schnell gecheckt, ah okay, cool, wir beide mögen Filme und er hatte mir damals eben Nokan empfohlen als Film. Und ey, den hat er gestern geguckt, richtig gut. Ja, fand ich irgendwie halt lustig, ja, dass der da ausgestiegen ist und auch eigentlich zur selben U-Bahn-Station raus musste, weil er da wohnt, wie ich eben zu Lee komme und wir da beide wie die Trottel zu spät ausgestiegen sind und zusammen jetzt vor kurzem nochmal gequatscht haben im Film, weil ich ihm vom Podcast erzählt habe, ihm einen Link geschickt und mal gucken, vielleicht ist er ja einer von den 12 klickenden ja, Zuhörern, die sich da mal verirrt haben, man weiß es nicht. Grüße an Bastian. Ja,
dann müsste er ja heute reinschalten, alleine ja. Die Besprechung dieses Films, denn den hast du auf jeden Fall heute dabei.
Ja, welche Überraschung.
Ja, aber ich starte heute, denn wir gehen heute mal chronologisch vor und die viel befürchtete Langeweile, die ein Arthouse-Film ausstrahlen kann, da macht dieser Film schon mal mit, aufgrund seiner Laufzeit, birgt er da wenig Gefahren, dass das passieren könnte. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man auch, dass das vieles ist, aber kein langsames Kino und auch wenig Stillstand vorhanden. Das ist ein Film von 1966, der auf den wunderschönen Namen Daisies hört oder im Deutschen Tausendschönchen. Was zur Hölle sind Tausendschönchen, Dave?
Ey, keine Ahnung.
Also kann man Daisies nicht übersetzen? Also
übernehmen meinst du als dann für den deutschen Verleih? Ja, eigentlich ja. Aber wie heißt denn nochmal diese Verniedlichungsform grammatikalisch?
Ach so.
Die hasse ich ja sowieso.
Ja, das auf jeden Fall. Und also,
ne, immer dieses Kenne angehängt und so weiter. Geht gar nicht. Vor allem,
ich verstehe, dass sie das nicht eins zu eins übersetzt haben, denn das deutsche Diminutiv ist das.
So. Danke, ja.
Denn Pusteblume klingt halt ein bisschen dämlich.
Mhm.
Aber, oder ist es, na, wie würde man das nennen? Gänseblümchen wahrscheinlich, ne? Ja, hätte man mit Gänseblümchen übersetzen können.
Ja.
Gut, wir bekamen stattdessen Tausendschönchen. Ist immerhin ein Titel, bei dem man interessiert reinschauen könnte, weil man sich darunter irgendwie gar nichts vorstellen kann. Ich wusste bis zur Recherche für unsere Tabelle nicht mal, dass der so heißt. Ich dachte, der heißt Daisies. Denn das Poster zu dem Film kenne ich irgendwie schon immer. Und das fand ich super ansprechend. Der ist natürlich auch noch auf der Schneiderliste.
Mhm.
Und alleine deshalb schon auf meiner Wunschliste, wo ich das nicht so mache wie gestern, dass ich alles von der Schneiderliste direkt in meiner Watchlist habe. Aber den hatte ich aufgrund des Posters drin. Und weil ich irgendwo mal gelesen habe, das soll so ein absolutes Arthouse-Meisterwerk des Feminismus sein. Da würde ich aber nachher nochmal drauf eingehen. Ich kann nachvollziehen, warum das so ist. Und das ist ein Film, dessen Produktionsland die Tschechoslowakei ist. Ja, zu dem Zeitpunkt ist das noch korrekt. Und der geht, wie gesagt, 76 Minuten, also schlankes Ding, hat mich allein deshalb schon angesprochen. Ich mag ja irgendwie Filme, die so kurz und knackig was erzählen. Muss jetzt nicht 76 Minuten sein, aber ja, aber spätestens nach dem Vorspann weiß man schon, dass man hier nicht einen konventionellen Film erwarten darf, denn die Regisseurin auch, Vera Chitilova, die hat hier mit sehr vielen Stilmitteln gearbeitet, auch einige experimentelle. Und ich habe in irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat ob das sogar Hermann geschrieben hat in seiner Letterboxd-Kritik, die hat hier Stilmittel drin, das kriegen heute Leute mit After Effects nicht mal hin. Also hier wird schon eine Menge ausprobiert. Aber bevor ich auf die Wirkung und auf den Stil des Films eingehe, würde ich erstmal zur Handlung kommen, sofern man denn da besonders viel erzählen kann. Die würde ich auch ein bisschen nicht im Detail erzählen, sondern ein bisschen gröber halten, denn auch da, wir folgen in diesem Film prinzipiell zwei Hauptfiguren, zwei Damen, Marie 1, das ist die Brünette von beiden, oder die Dunkelhaarige, und Marie 2, das ist die Blonde. Also andere Namen sind hier nicht zu erwarten. Man könnte jetzt noch eine ganze Litanei an Mini-Nebenrollen, die man für 2 bis 5 Minuten mal im Film sieht, nennen. Ich glaube, der dritte Name, der in den Credits genannt wird, ist eine Frau, die sie mal auf dem Klo treffen. Ist also so ein Zwei-Personen-Stück. Und wir begleiten diese beiden. Und am Anfang des Films sehen wir halt Aufnahmen aus dem Pazifikkrieg unter anderem mit Bombenabwürfen. Und daraus hervorgehen dann irgendwann diese beiden, die in einem Schwimmbad sitzen, in Badeanzügen vor einer Wand, und feststellen, dass die Welt um sie herum komplett verdorben ist. Also warum sollen sie nicht auch verdorben sein und sich halt der Gesellschaft einfach anpassen? Wenn die Gesellschaft scheiße ist, dann scheiß noch auf sie drauf. Wenn sie dich fickt, fick zurück. Frei nach dem Motto. Und so entspinnt sich so ein bisschen so eine anarchistische, gesellschaftskritische, Autoritäten verspottende Geschichte, in der sie halt primär mit älteren Männern oder auch Lokalitäten Schabernack und Unsinn treiben, Dinge zerstören, die Aufmerksamkeit auf sich lenken, den ganzen Abend in einem Club sprengen, immer wieder Männern falsche Anziehung oder mehr oder weniger was vorspielen, um halt auch an Essen zu kommen. Und meine Güte, wird in diesem Film viel gefressen. Und man muss es an einigen Stellen noch Fressen nennen, denn mit Essen hat es echt nicht mehr viel zu tun, weil sie stopfen teilweise die Sachen in sich rein. Ist auch ein bisschen ein Spiegelbild der damaligen Zeit, denn die Nahrung war knapp. Und ja, so turnen die beiden hier durch die Stadt, durch die Lokalitäten, von Mann zu Mann, von Restaurant zu Restaurant, und stiften Chaos und stellen die gegebene Ordnung und die Gesellschaft in Frage. Und das Ganze, ja, eigentlich ist das zentrale Motiv auch, es ist halt die Zerstörung der bürgerlichen Konvention zu der Zeit, eine ganz klare Systemkritik auch in dem Falle. Viele lesen hier drin aber gerade, weil es zwei Frauen sind, die hier einfach machen, was sie wollen, halt eine feministische Botschaft. Und dem hat die Regisseurin mal widersprochen, die dann auch gesagt hat, das ist A, kein feministischer Film, und sie ist auch keine Feministin. Sie möchte hier eigentlich nur zwei Hauptfiguren zeigen, deren Verhalten absolut falsch sei und die wie Parasiten für die Gesellschaft sind. Das mag sie so sehen, also selber, und auch so intendiert haben. Aber da ja die Rezeption des Ganzen immer noch dem Hörenden und Sehenden überlassen ist, teile ich da tatsächlich eher die Meinung der Presse, die dem Film eine starke feministische Botschaft oder Wirkung, nennen wir es Wirkung von mir aus, wenn sie die Botschaft ist nicht drin, aber die Wirkung ist auf jeden Fall da, die würde ich so teilen.
Warum?
Naja, es ist ja schon so eine absolute Emanzipation vom Patriarchat auch, was die beiden hier so treiben, denn sie lassen ja quasi jeden Mann wie den letzten Idioten dastehen und verhalten sich theoretisch so, wie sich häufig Männer verhalten.
Ja. Für mich war das eben aber insofern nicht feministisch, als dass sie ja sich trotzdem vor den Männern aushalten lassen, damit sie eben überleben. Und das widerspricht sich aus meiner Sicht dann dahingehend, dass die Frau ja eigentlich souverän in der Gesellschaft natürlich auch vorankommen will, unabhängig vom Mann, ja, unter Umständen unabhängig vom Mann oder eben auf Augenhöhe oder wie man auch immer dann den Feminismus für sich interpretiert. Aber für mich war es dann eben genau gegenteilig. Ja, das war eher, die haben sich anarchistisch verhalten, aber halt nicht feministisch in meinem klassischen Sinne.
Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand, weil sie eigentlich ja die Mechanismen, die sonst die Männerwelt nutzt, um sie quasi zu unterdrücken, quasi eigentlich ausnutzen, um diese Anarchie oder ihre Befreiung quasi zu erlangen. Und da spielt natürlich eine ganze Menge mit rein. Ich würde das auch primär immer noch als einen Film sehen, der gegen die bürgerlichen Konventionen geht.
Ja, dem würde ich dann zustimmen.
Aber der hat halt schon, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man den lesen möchte, glaube ich, und wie man den auslegen kann. Und das finde ich was Schönes, denn man kann den auf viele Arten lesen. Und er bietet auch genug, vor allen Dingen stilistisch und so von der Inszenierung, um da irgendwo Ansatzpunkte zu finden. Denn
ich merke schon, ich glaube, gleich beim ersten Film haben wir unterschiedliche Punktevergabe. Aber ey, das ist doch cool, Alter. Ich sehe es so wie du. Man kann hier in den Film eine Menge reininterpretieren oder Aspekte sehen, mit denen man was anfangen kann. Und für mich waren zweifelsohne das, was technisch da experimentiert wurde und visuell dann auch rübergebracht wird, ja, das ist schon ziemlich cool. Also mit Überblendung oder hier den sozusagen abgeschnittenen Köpfen und so weiter. Das ist schon wilder, visueller Ritt. Für die Zeit war das, glaube ich, schon auch in der Form und in der Länge einzigartig, vermute ich. Ja, da fiel mir so ein bisschen die Vergleiche. Auch das wirkt ja auch teilweise wie eine Collage. Ja, ich merke ja auch, ja. Ich mag ja Collagen. Also das ist schon ein künstlerisch hochwertiger Film. Mich hat er einfach inhaltlich leider überhaupt nicht gecatcht. So, mir hat da irgendwie die Botschaft gefehlt, außer auf der Metaebene dann ja, das Verdorbene und sich damit eben loslösend von der Gesellschaft und eben so ein bisschen Anarcho. Mir gingen die beiden leider tierisch auf den Sack.
Ja, das ist dann natürlich schwierig. Ich habe die beiden geliebt.
Deswegen.
War das natürlich absolut Gold wert. Also, und die beiden Hauptdarstellerinnen hier, die waren auch beide keine professionellen Schauspielerinnen zu der Zeit.
Das sieht man gar nicht, nein.
Haben sie irgendwann mal ein bisschen nachgeholt?
Wann denn? 2 Jahrzehnte später oder?
Die haben sogar noch einen Film zusammen gemacht, Martyrs of Love, den, keine Ahnung, sagte mir vorher nichts, haben aber auch echt nicht wahnsinnig viel in der Vita gesammelt. Was mich gerade bei der Brünetten wundert, die von Jitka Czerowa gespielt wird, bei der wundert mich das, weil die ein Gesicht oder eine Schönheit hat, die einfach in das Kino der Zeit auf jeden Fall passte. Deswegen wundert mich, dass da nicht irgendwie mehr gekommen ist. Ich finde, dass die das auch ein bisschen besser gemacht hat als die Ivana Kabanova. Die hat die Blonde gespielt und das war wahrscheinlich aber auch so gewollt, deswegen kann ich ihr das jetzt auch gar nicht vorwerfen. Aber die ist manchmal, gerade was die Mimik angeht, so komplett loose und ich vermute aber, dass das gewollt war.
Ja. Ich finde, die beiden haben ja ganz gut miteinander harmoniert. Das fügt sich schon gut ein. Das war schon ein positiver Aspekt, ja, für mich.
Ja, du gehörst also eher so in das Lager der amerikanischen Presse. Die hat den Film nämlich komplett zerrissen, während die europäische das sehr positiv aufgenommen hat.
Ja.
Die tschechische wiederum gar nicht, denn die haben den Film einfach mal direkt
in den Olymp gehoben.
Verkehr gezogen, weil der passt halt nicht mit den sozialistischen Ideen zusammen. Das geht so nicht.
Überhaupt nicht. Ja, alle, die mich näher kennen, ja, wissen ja, dass ich ein regelverliebter Mensch bin, also das beruflich zumindest ausübe. Ja, unterstützt, dass Regeln aufgestellt werden, an die man sich halten kann, wenn man denn möchte. Ja. Nur teilweise Verbindlichkeit herbeirufen wird. Egal. Das hat aber halt überhaupt nichts mit meinem Filmgeschmack zu tun. Ich liebe das, wenn ein Film euch auch anarchistisch ist und ja, Regeln gebrochen werden und auch mal ganz andere Wege einschlägt. Und ich feiere das sehr, dass wir hier zwei Hauptdarstellerinnen sehen und denen folgen. Ja, ich habe schon erwähnt, leider konnte ich mich halt null mit denen irgendwie anfreunden. Die gehen mir gleich von Anfang an tierisch auf den Sack. Das hatte dann auch überhaupt nichts mit Nathalies Einstellung zu tun, die zumindest die ersten 5 Minuten dem eine Chance gegeben hat, aber dann auch, also die ist zack, sofort eigentlich ausgestiegen inhaltlich. Und ich habe dem halt immer wieder versucht, eine Chance zu geben, den mögen zu wollen, weil visuell fand ich das wirklich halt cool. Ja, naja.
Ja, der macht gerade mit Farbe und bildlichen Spielereien eine ganze Menge. Also jetzt auch mal ohne zu spoilern, aber an einer Stelle zerschneiden die beiden halt quasi den Film, in den sie gerade mitspielen. Und sich selbst. Also das ist schon, was die Tricktechnik angeht, geil. Und die Farben, ja, das hätte Mario Bava auch nicht besser hingekriegt.
Ey, Alter, diese Zugszene zwischendrin, ja, wo man das entlangrauschen sieht. Ich habe ja die Blu-ray von Bildstörung zu Hause, die habe ich mir reingezogen. Das sieht so cool aus, Alter. Das wirkt so, als wenn das heute aus dem Computer kommt, ja. Also so von der Farbpracht und wie es halt auch flüssig wirkt und so weiter. Das, also dem zoll ich eine Menge Respekt.
Ja, also die hat hier schon einige Hebel bewegt, um hier in echt wilden Ritt zu gestalten. Mhm. Und ich konnte mit all dem was anfangen. Ich glaube, ich würde es lieben, wenn Joker 2, meinetwegen, den ersten mochte ich ja noch, wenn Joker 2 so irre gewesen wäre, ja, wie
voll.
Das hier.
Ey, voll.
Das hätte ich gefeiert, weil die das, was die beiden machen, das ist Anarcho.
Mhm.
So, das ist einfach fick die Gesellschaft und das hat mir einen riesen Spaß gemacht, die zu begleiten. Und ich fand die Szene in dem Restaurant, wo sie dann sich zu zweit da in diese Kammer setzen, wo dann da vorne so eine Zwei-Mann-Show stattfindet. Mhm. Ich komme gerade nicht drauf, wie man das nennt. Ist auch egal, so eine Swing-Nummer halt mit so ein bisschen Stepptanz und sowas drin. Fand ich irgendwie, ich fand es auch voll witzig, dass sie sich ausgerechnet das Bier und die Gläser schon mitgebracht hatten und so. Also da waren einfach irgendwie viele Ideen drin, die mir sehr gefallen haben. Und auch da, die Szene da, das hätte auch von der, als sie dann betrunken sind, auch bei vielen Losing Las Vegas stattfinden können. Also da ist schon viel drin. Man merkt auch einige Dinge, dass daraus mal Inspirationen in das folgende Kino eingeflossen sind. Gerade eine Schlüsselszene mit einem Bankett hier, die kenne ich aus diversen Musikvideos und anderen Filmen. Das Einzige, wo ich mich noch schwer mit tue, ich werde den Film sicherlich noch mal schauen, ist das Ende, beziehungsweise so die Aufarbeitung der letzten 5 Minuten. Da bin ich mir noch unsicher, ob ich das gut oder absolut scheiße finde.
Meinst du, als sie auf den Paddeln hängen oder davor noch
Nein.
die Szene?
Nee, so. Das Ende der Szene am Bankett quasi.
Ja, okay. Mhm.
Sie versuchen da ja eine Sache und da weiß ich nicht, ob ich das so geil finde, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das nochmal besser entschlüsselt kriege irgendwann.
Mhm.
Ich werde den, wenn ich mal Zeit finde, in ein paar Jahren nochmal schauen. Denn ja, wie gesagt, ich hatte hier echt viel Spaß und war absolut hingerissen von den technischen und inszenatorischen Spielereien. Da konnte ich dann über manche, ja, was heißt, über Schauspieldinge hinwegsehen. Das Schauspiel war wahrscheinlich so gewollt, also hättest du hier professionelle Schauspielerinnen engagiert, die hätten das genauso spielen müssen, weil das wahrscheinlich die Idee dahinter
so war. Ja, ich glaube, das
so war.
Wirkte für mich so viel authentischer mit den beiden.
Ja.
Hast du den mit Miri eigentlich geguckt, den Film, oder alleine?
Nee, ich gucke die alle alleine.
Mhm.
Das ist besser.
Meinst
also besser für sie.
Okay. Also meinst du nicht, dass die was mit dem Film hätte anfangen können?
Nee, mit keinem der Filme heute.
Okay.
Da bin ich mir relativ sicher.
Mhm.
Mit der könnte ich eher Canon-Filme gucken.
Ja, top. Ja, das geht dann wiederum mit Natalie eher weniger. Aber ich habe mit Natalie Nokan, kann ich mal schon mal erwähnen, die Patches zusammengeguckt.
Ja, das glaube ich. Der könnte am ehesten auch noch funktionieren, dass ich den hier mal untergebracht hätte. Ja, aber der hier, das wäre nicht gegangen. Aber auch, das wollte ich gerade noch sagen, bei der Stilistik von manchen Bildern hat es mich auch ein bisschen an Wes Anderson teilweise erinnert, weil wenn du die beiden noch in dem Restaurant in dieser in diesem Erker, wo sie sich reinsetzen konnten, diese Kabinen, wo sich die Menschen reinsetzen, ist auch so diese krasse Symmetrie, auch wie die ihre Gläser hinstellen und so und wie die beiden am Anfang im Schwimmbad da vor dieser Wand sitzen. Es hat mich ästhetisch schon an einigen Stellen auch daran erinnert. Das fand ich schon gut. Und auch so ein paar schrullige Dinge. Du hast gerade was mit einem Paddel erwähnt. Am Ende gibt es ja noch was mit einem Strohhalm. So, das hätte auch original in einem Anderson stattfinden können. Also, der hat mich schon beeindruckt, der Film. Das war so, den habe ich als erstes gesehen und habe gedacht, jo, krass, der ist schon mal ein ziemlich guter Auftakt in unsere Arthouse-Sichtung, weil, wow, krass. Aber ich habe vermutet, dass wir hier schon die erste Differenz haben.
Na siehst du, da war ich richtig gelegen.
Ja. Jo, wenn du nichts mehr hast, würde ich mal die Punkte vorlesen.
Gerne. Ich habe zwischendurch schon alles das gedroppt, was ich droppen wollte.
Also man könnte noch sagen, dass die Regisseurin Vera Chitilova, die war auch Filmstudentin, als sie diesen Film gemacht hat, der dann sofort natürlich verbannt wurde von der Regierung, ist sie für 8 Jahre quasi so eine Persona non grata geworden und hat nichts mehr gemacht. Also ihre Karriere wurde quasi einfach gecuttet. Da kam dann längere Zeit nichts mehr. Ich habe jetzt mal geguckt, was sie noch so gemacht hat und so ein Film wie Wolf's Hole, der interessiert mich noch, weil der noch ein bisschen experimenteller sein soll. Also vielleicht gebe ich da nochmal ein oder anderen Werk von ihr eine Chance, denn so finde ich sie erstmal interessant. Ich habe mir noch ein Interview von ihr angeguckt.
Ah ja.
Da fand ich sie ziemlich unsympathisch irgendwie, aber was heißt unsympathisch, ist auch das falsche Wort, aber irgendwie, ja, wenn die ganze Welt in deinem Film was Feministisches sieht, dann lass das doch einfach stehen. Du kannst ja sagen, habe ich nicht so intendiert, freut mich aber, dass die Menschen da so viel draus ziehen können, weil er gilt halt als Meilenstein des Feminismus und des Avantgarde-Kinos. Dann lass den Menschen das doch und sag nicht, nee, ich bin keine Feministin, Feminismus finde ich scheiße. Im Wortlaut nicht genau so, aber das hätte man halt nicht so machen müssen. Okay. Kann ja sagen, ich habe diese Botschaft nicht intendiert und die würde ich auch so den Charakteren selber nicht zuweisen, aber wer das so sehen will, freut mich ja.
Also ist der ja weibliche so David Lynch, ihr habt alle meinen Film nicht verstanden.
Ja, so ungefähr. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwas Schlechtes wäre, das darin zu sehen. Es wäre schlimmer, wenn man sagen würde, der Film ist rassistisch. Also von daher, naja, gut. Bei IMDb kommt er mit einer 7,2 weg. Metascore konnte ich nicht auftun. Bei Letterboxd eine euphorische 4,0. Also alles, was bei Letterboxd eine 4 vorne hat, ist ja schon, gilt ja als Meisterwerk. Ja, und von mir kriegt der 9.
Alter Schwede. Von mir jetzt mit Ach und Krach aufgrund des Visuellen für 5 Punkte gereicht.
Oh, scharf. Ich stehe ja jetzt schon drauf, dass wir hier schlanke 4 Punkte auseinander sind.
Ja, Mann. Ich bin beim nächsten auch umso gespannter, den ich jetzt gleich bringen darf, ey.
Ja, also ich bin bei allem heute gespannt. Also ich, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, okay, das wird, glaube ich, eine der spannendsten Folgen, die, was Bewertungen angeht, die wir so bisher hatten. Und es fängt gleich gut an.
Ja, sehr gut. Ja, ich spring, von wann war 1000 Schönchen, Daisies? Von
66.
Jetzt springen wir nur ein Jahr weiter, aber wir springen mal jetzt komplett zum anderen Kontinent, nach Südamerika und dort konkret nach Brasilien. Da waren nämlich die 60er Jahre eine ziemlich spannende Zeit, weil wir da historisch bedingt, gab es da eine Menge Bewegungen mit CIA und Einflussnahme, nicht nur auf Brasilien als südamerikanisches Land, sondern auch auf viele andere südamerikanische Staaten. Es gab dann 1964 einen Militärputsch und Militär hatte dann auch 21 Jahre lang die Machenschaften im Land gesteuert. Ja, also bis 85 gab es halt in Brasilien tatsächlich Militärdiktatur. Und in dieser Zeit ist so dieser Film entstanden. Auch einer der bekannteren Vertreter des sogenannten Novo Cinema aus Brasilien. Und hier der Film von Glauber Rocha gilt so als einer der großen Vertreter. Aus dem Jahre 1967 haben wir euch Land in Trance oder im Englischen und international eher als Entranced Earth bekannt. Auf Portugiesisch, ich kann es nicht, ich versuche es trotzdem auszusprechen. Terra in Transe. Wahrscheinlich spricht man es vollkommen anders aus.
Und hast du Transe genannt?
Ja, sehr gut. Ah, sehr schön, dass wir uns gegenseitig mit den Wortspielen auf dem Humorlevel halten.
Ja.
Weil humorig ist dieser Film definitiv nicht.
Nein.
Wir folgen nämlich weitestgehend Paulo Martins, der gespielt wird von Jardel Filho. Und so wie er haben auch eigentlich alle Hauptrollen hier in dem Film weitestgehend eher brasilianische Sachen gemacht. Ein Vieira, zu dem komme ich dann gleich inhaltlich noch, der hat mal Don Aquilino in Fitzcarraldo gespielt 1982 und ja, dadurch vielleicht noch ein bisschen uns internationalen Publikum eher ein Gesicht. Den Rest kannte ich nicht und werde wahrscheinlich auch nichts weiter von denen sehen, was die sonst noch gemacht haben. Glauber Rocha hatte ich bisher eher weniger auf dem Schirm. Dieser Film ist halt auch in der Schneiderliste, also 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist. Und der hat auch noch einen anderen Film gedreht. Gott und der Teufel im Lande der Sonne, der ebenfalls in der Schneiderliste enthalten ist. Unabhängig davon, wie ich diesen Film empfunden habe, werde ich den anderen Film definitiv dann auch noch abhaken wollen, ja, und mal gucken. Auch der kam mal von Trigon Film auf DVD raus und befindet sich in meiner Sammlung. Dennis von Schmunzel, wahrscheinlich ahnt er schon, wo meine Punkte hier bei diesem Film hingehen werden. Ja, ich
fand eine Vermutung,
den ziemlich
aber, ja.
Scheiße, aber ich mach vielleicht erstmal, versuch den Abriss einer Story, die eigentlich auf dem Blatt Papier so ziemlich überschaubar ist, aber bescheuerterweise durch das Hin- und Hergespringe in der Zeit einem irgendwie versucht wird, komplex rüberzubringen. Und das fand ich schon ziemlich nervig. Ja, also der Film fängt erstmal mit einer späteren Szene an, aber vielleicht versuche ich mal kurz chronologisch euch zu vermitteln. Also Paulo, ja, Paulo ist Schriftsteller und eben in dieser spannenden brasilianischen Zeit einer von Aktivisten, die sich eben politisch engagieren und er sich dann eben auch für einen ja, eher konservativen Fraktionsvorsitz, Parteiführer einsetzt und dann eben auch mit seiner, Partnerin, Freundin, wie auch immer, die haben dann eben auch so eine Dreiecksbeziehung und inspirieren sich da gegenseitig und er wird auch wieder animiert, da zu schreiben und so weiter. Und er, jetzt muss ich mal kurz nachschlagen, das müsste Porfirio Diaz in der Rolle sein. Genau, also Paulo Autran hat den gespielt. Der wird dann auch zum Senator gewählt und aus diesem Anlass heraus zieht dann Paulo in eine andere Provinz in Brasilien und fördert da oder freundet sich da eben mit Vieira an, einem eher liberalen Politiker, der da aufstrebend ist, den er ganz toll findet von seinen Ideen her, weil der begleitet ihn dann auch auf die Reise nach Eldorado, einer Provinz, und dort dann eben versucht, ja, die Bevölkerung mit ihren Wahlstimmen für sich zu gewinnen. Und Alter, wie scheiße ist das denn? Mit welchen Versprechen er da in Stadt geht? Ja, es wird alles cool, es wird alles, wählt mich, ihr werdet zufrieden sein. Ja, also inhaltlich kam da kaum was rüber, außer dann in den Zwischenzeilen, wo man dann eben Paulo sieht, der sich dann auch mit einer Sarah anfreundet die dann auch nochmal eine Beziehung eingehen. Die wird von Glauce Rocha gespielt. Ich hatte recherchiert, ja, die hat nichts mit dem Regisseur irgendwie verwandtschaftlich zu tun. Also jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden. Und die mochte ich, ja, gute Schauspielerin, die hat mich überzeugt. Aber eben die Beziehung da eher weniger. Und die motiviert ihn ja halt auch, ja, weil sich für Vera einzusetzen, weil der eben für bessere Schulbildung steht. Eins der Kernprobleme neben vielen in Brasilien. Ja, es gibt unglaublich viele Waisenkinder, unglaublich viele ungebildete Kinder, keine gute Schulabdeckung, und das ist so eins der Themen, die Vera angeblich, wie gesagt, in ein paar Wahlkampfszenen, die man da sieht, mit den jubelnden Menschenmassen in der Provinz El Dorado. Ja, da kommt da eigentlich inhaltlich so gut wie gar nichts rüber. Und so springt der Film halt immer hin und her. Man kann vielleicht noch erwähnen, ohne zu viel zu spoilern, dass Vera eben sich leider politisch nicht durchsetzen kann. Er hat das Problem, dass seine Finanziers des Wahlkampfs eben so aus der Industrie kommen. Die haben natürlich ganz andere Interessen als die eines liberalen, demokratischen Politikers, der eigentlich sich für Bildung und Gleichheit der Menschen einsetzen möchte. Ja, da habe ich auch gedacht, Alter, wie bescheuert ist das vom Drehbuch her, dass er da die großen Wahlkampfspenden annimmt und denkt, er kommt dann damit irgendwie durch. Ja, also ist Paulo auch wieder hin und her gerissen und geht dann letztendlich auch ein sozusagen Deal oder fördert wieder jemand weiteres. Da haben wir nämlich einen Don, ja, Don Julio Fuentes, der ebenfalls auf politische Position aus ist. Und so sieht man eben ein nicht nur politisches Hin- und Hergespringe, sondern auch immer wieder ein in den Zeiten Hin- und Hergespringe. Und ich fand das inhaltlich wahnsinnig anstrengend. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, den Film auf Portugiesisch mit deutschen Untertiteln zu sehen. Es ist auch ein Schwarz-Weiß-Film. Ich fand es eher viel anstrengender, dass die Kamera weitestgehend handgeführt wurde. Hat vielleicht so einigermaßen gepasst bei manchen Szenen, um das Gefühl zu vermitteln, du befindest dich halt irgendwie im Geschehen. Ja, dafür war es halt viel zu viel Kameragewackel und wirkte sehr amateurhaft. Mir ging tierisch die fehlende Beleuchtung, Ausleuchtung der Szenen in den Räumen oder in Gebäuden halt auf den Sack, ja, weil du teilweise kaum, oder ich habe da kaum was erkannt, ja. Und am meisten ging mir halt wirklich die teilweise Schauspielern mangelnden Qualitäten, vor allem von Jardel Filho als Paulo, als unseren Hauptdarsteller, auf den Sack. Ey, der wirkte für mich alles andere als ein intellektueller Schriftsteller, der sich politisch als Aktivist irgendwie engagiert, und hat für mich den Film halt irgendwie total unauthentisch vom Inhalt her rüberbringen lassen. Ich mag echt solche Stoffe unglaublich gerne, wenn die halt was, ein politisches Szenario aufgezeigt wird, auch von einem Land oder einer Gegend, wo man halt, oder ich halt, ich kannte brasilianische Geschichte in den 60er Jahren so gut wie gar nicht, ja, wusste, dass es da natürlich mal eine Militärdiktatur gab. Aber ey, das hat der Film bei mir so schnell verloren, weil eben auch das so für mich irgendwie unausgegoren wirkte. Kann sein, dass die Leute, dass vielleicht vor allem Brasilianer sich damit identifizieren können, ja. Mich hat der Film am Anfang ziemlich schnell verloren und konnte dann auch überhaupt nicht irgendwie bei Laune halten. Also ich war die 108 Minuten lang oft genervt, vor allem durch das Hin- und Hergespringe und Paulo. Ey, alleine, ja, seine innere Zerrissenheit, wie er den versucht hat, schauspielerisch aufzuzeigen, wie er da, jetzt erwähne ich mal wieder einen positiven Aspekt im Film. Ja, da gibt es schon ein paar coole Bilder. Allein diese historischen Gebäude, die repräsentativen Gebäude, wo halt immer wieder natürlich das Politische von den Führern aufgezeigt wird, die sich da im Dialog mit vor allem Paulo befinden, ist cool. Oder du siehst halt auch mal ansatzweise irgendwas vom Regenwald. Ja, die Landschaften sind cool. Aber ey, wenn ein Film mit so einer Message, wenn der bei mir nur was Positives eher auslöst über die Landschaftsaufnahmen, dann hat er schon eine Menge falsch gemacht. Und Paulo, wie gesagt, geht mir tierisch auf den Sack, wie er da in der einen Szene seine innere Zerrissenheit bei so einem umgefällten Baum irgendwie, er fällt da halb gegen und auch das, was er da pseudo-intellektuell mal raushaut, ja, die Botschaften, Alter, das ging mir tierisch auf den Sack. Aber ey, Dennis, wie ging's dir denn dabei?
Ja, ich habe das, ab und an habe ich das mal und hier war das sehr, sehr stark ausgeprägt. Es gibt so Filme, in denen steckt eigentlich was, was ich ultra geil finden würde, aber die schaffen es nicht, das auch nur ansatzweise auf die Leinwand zu kriegen, denn diese gesamte Story, auch diese politische Lage des Landes und nimm so einen Journalisten, super spannend, alles geil. Aber dieser Film ist mir so unendlich auf den Sack gegangen, dass, also erstmal fängt es damit an, dass hier eigentlich, oder in der Theorie ist hier richtig viel cooles Dialogfeuerwerk zu erwarten. Hier wird auch unfassbar viel gesprochen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelesen, aber davon bleibt einfach gar nichts hängen, ja, weil das alles nur dummes Blabla ist. Und ich verstehe nicht, warum der so gottgleich abgefeiert wird für das, was er da zeigt, denn da gibt's durchaus bessere Beispiele.
Voll.
Es war doch letztes Jahr sogar einer für einen Oscar nominiert? Da ging es doch auch um so ein Journalisten-Ehepaar in, ich weiß nicht mehr, ob es Brasilien war, aber es war auf jeden Fall Südamerika.
Oh, Journalisten-Ehepaar. Okay, müsste ich jetzt auch nochmal, fällt mir spontan nicht ein. Aber cool, dass es dir auch so ging. Ja, ich hatte schon gedacht, oh Gott, vor allem, als ich mir die Punkte notiert habe, ja, habe ich da irgendwas komplett nicht gerallt? Also dieses pseudo-intellektuelle Gelaber und noch viel schlimmer, die sagen das ja auch Paolo, ja, immer wieder direkt in die Kamera. So, ja, danke, du musst das nicht direkt zu mir sagen. Ich will hier einen Film gucken, der eine Botschaft rüberbringen will. Ja, mir ging es einfach nur noch auf den Sack und hatte halt irgendwann nicht mehr wirklich Bock. Und gerade so ein Thema wie ein Klassenkampf, ja. Ey, Alter, da kannst du doch nicht viel falsch machen. Aber der Film hat es für mich leider eben nicht auf die Kette bekommen. Im Gegenteil.
Ja, der hat das irgendwie aus ganz komischen Gründen gar nicht hinbekommen, das vernünftig zu zeigen. Und das verstehe ich absolut nicht, wie man das hinbekommt, dass mich etwas so nervt und so eigentlich was wirklich Interessantes, Faszinierendes mir so unendlich auf die Nerven gegangen ist. Das habe ich wirklich selten erlebt. Und wenn man sich dann die Punkte anguckt, denkt man sich so, ja, okay, krass, ey, das wird ja der Hammer jetzt. Mhm. Und dann siehst du das und du fragst dich ja als erstes danach, bin ich der Idiot?
Ja. Also, absolut.
Müsste ja eigentlich so sein, weil...
Also nicht absolut, du bist der Idiot, sondern ja, absolut, mir ging es genauso. Und hatte dann auch nochmal versucht, so ein paar Letterboxd-Rezensionen mir anzugucken. Viele sind halt auf Portugiesisch oder Spanisch geschrieben. Glaube ich, gibt es halt eine andere Art von Identifikation. Manche sind aber auch so kurz gehalten, da hat man ja oft die Vermutung, okay, die finden den Film jetzt gut, weil er eben vielleicht gut gefunden werden muss. Ich fand ihn definitiv nicht gut. Ja, wie gesagt, ich werde mir noch den anderen Film aus der Schneideliste von ihm angucken. Er hat hier übrigens, also Glaubeer Rocher, auch das Drehbuch geschrieben. Wahrscheinlich hatte der auch wirklich nicht viel Budget und zwar wahrscheinlich auch riskant, 1967 einen Film mit so einer Aussage unter einer Militärdiktatur irgendwie rauszubringen. Dem zolle ich natürlich immer Respekt, gar keine Frage. Aber ey, ich bewerte letztendlich halt nur jetzt den Film und der hat aus meiner Sicht einfach viel falsch gemacht. Also ja. Hätte lieber chronologisch die Story erzählt. Ja, dafür hatte der Film halt ein paar Aspekte, die hätte es ja, einfach erzählt, dann hätten die auch mich mehr gewirkt.
Ja, und auch die, ich nenne sie mal, surreal sein wollenden Elemente hier drin. Also entweder drehst du die etwas höher.
In den Jazzbars oder welche meinst du?
Ja, und auch diese Liebesszenen, nennen wir sie mal, lass sie weg oder dreh sie etwas weiter auf. Aber ich habe dieses Verhältnis habe ich nicht so richtig gereilt. Und warum erzählt man einen Film so fragmentiert, wenn es am Ende keinerlei Wirkung erzeugt? Also es ist wirklich beeindruckend, dass man das so verkacken kann. Ich habe den Film jetzt gefunden. Ah, ja. Der war bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen nominiert. Der heißt Für immer hier. I'm still here. Und Fernanda Torres war für die Hauptrolle nominiert. Und da geht es eben um einen Ingenieur in Brasilien, glaube 1964 bis 1970, der inhaftiert wird, weil er in der Arbeiterpartei ist. Und da kommt halt auch ganz viel von diesem, und sie kämpft dann halt für seine Befreiung. Und da kommt halt auch ganz viel mit Rio de Janeiro der ganzen Diktatur drin vor. Mhm. Und viele finden den auch richtig überragend. Ich fand den aber immer, ich fand den nicht so überragend wie die meisten, aber ich fand den sehr gut, auch geil gespielt. Ja, so kann man das machen.
Ja.
So wie hier geht mir das gar nicht gut runter.
Ja.
Und wenn Dialoge, Mann, dann mach doch vernünftig. Also dann, ich habe diese Dialoge nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht raffe, aber die waren für mich alle so wahnsinnig belanglos. Ich habe mir da nahezu nichts von merken können und auch wollen, weil es viel zu schnell war.
Hey, man hat das Gefühl ständig gehabt, die reden einfach aneinander bewusst vorbei. So der eine sagt zu dem anderen was, nur um einfach was rauszuhauen, und der andere hört sowieso nicht zu und haut einfach nur das raus, was er in dem Moment halt sagen möchte.
Ja.
Also Dialog in Anführungszeichen. Für mich waren es eher aneinander gekettete Monologe, und vor allem am schlimmsten waren dann eben die von Paulo, die wirklich Monologe waren, in die Kamera gerichtet mit so einem pseudointellektuellen Scheiß. Ja, als wenn er da irgendwie ein Gedichtsbuch von einem Schriftsteller, der es leider nicht als Dichter geschafft hat, vorliest. So wirkt es.
Ja, Deadpool für Akademiker.
Ja, schade, schade. Aber ey, viele finden den halt gut. Achso, vielleicht will ich noch kurz erwähnen, dass Eldorado hier nur ein sich ausgedachtes, eine ausgedachte Provinz ist, die exemplarisch einfach für eine Provinz in Brasilien steht, wo es halt viel ärmere Bevölkerung geht, die von der Landwirtschaft leben und eben von der Politik da bis dato auch im Stich gelassen wurden und letztendlich die einfache Arbeiterklasse da repräsentiert wird. Jo, der Film hat was abgeräumt, und zwar in Cannes war er nominiert immerhin für die Palme d'Or. Ja. Letztendlich hat Michelangelo Antonioni für Blow Up den Preis abgeräumt. Und dieser Film hat hier aber, also Glauber Rocha hat den Fipreschki-Preis gewonnen. Ich weiß gar nicht, wofür der steht. Scheiße, das wollte ich ja noch nachschlagen. Also letztendlich auch ein Preis in Cannes. Den hat er 1967 dann auch gewonnen. Und
für den nervigsten Kackfilm des Festivals.
Hast du noch was außer den Punkten? Weil die würde ich dann... Passen ja, glaube ich, ganz gut.
Nee, bitte nicht.
Ja. Also IMDb ist bei einer 7,3. Es gibt kein Metascore für den Film. Die Letterboxd-Community ist bei 3,9. Hält er für mich jetzt gerade noch so für 2,5 Punkte gereicht.
Ja, dann kannst du klingeln oder tuten.
Ja, lustig, ey. Sind wir da mit dem Film gleich gelandet. Wunderbar.
Ich hätte gedacht, dass du, dass wir hier auch eine Diskrepanz haben und du hier mehr drin siehst, weil als ich den Film danach bewertet habe, ich habe erst 3 eingegeben und dachte, nee, alles, was ab einer 3 beginnt, fühlt sich falsch an, da muss eine 2 vorne stehen.
Naja, siehst du.
Ich werde ihm wahrscheinlich bei Letterboxd 1,5 Sterne geben, aber ja.
Ja, ich hatte ja letztens die Diskussion kurz mit Lee, ich runde ja immer bei Letterboxd auf, ja, also einen 6,5 Punkte Film gebe ich dann auch 3,5 Sterne, weil ich kaufmännisch sozusagen runde.
Sehr, sehr schön. Ja, kann ich verstehen. Ja. Mache ich hier dann dementsprechend auch.
Jo. Okay, aber ja, ich darf auch gleich weitermachen. Und
ja, wir machen es heute mal besonders.
Ja, wir wollen euch verwirren. Ja? Nicht nur die Filme haben uns verwirrt, sondern wir wollen es gleich weitergeben und euch verwirren. wir machen chronologisch ja einfach weiter. Ja? Und jetzt springen wir tatsächlich etwas über 4 Jahrzehnte weiter, in das Jahr 2008. Und der Filmtitel wurde ja schon erwähnt, ja, Nukan, im Deutschen. Nukan, die Kunst des Ausklangs. Auch hier habe ich wieder vergessen, irgendwie zu recherchieren, was der Name Nukan irgendwie repräsentieren soll. Keine Ahnung, wie es dazu kam.
Das habe ich gelesen.
Sehr schön. Ich mache mich hier auch gerne mal schlauer. Du bist ja ein Schatz,
ja, dass du hier bestens vorbereitet bist. Ja, das basiert... Das, ich meine, wenn ich jetzt gerade keine absoluten Blödsinn erzähle, irgendwie basierte das auf einem Wort, was es eigentlich gar nicht gibt. Ah ne, das war der Originaltitel, Okuribito. Das gibt es nämlich eigentlich gar nicht, das Wort. Das war's.
Ja, genau.
Ne, dann habe ich es doch nicht recherchiert.
Okay, vielleicht hat der deutsche Verleih dann eben auch sich einen Scherz gemacht und dachte, okay, wenn die Japaner ein Wort erfinden können, was es so gar nicht gibt, na, dann nehmen wir doch auch ein Wort, was es so gar nicht gibt im Deutschen und nehmen das als Titel. Ja, keine Ahnung. Also die Kunst des Ausklangs, da kann man vielleicht sagen. Ja, bitte.
Jetzt kann ich es dir sagen. Nokan ist das Wort für Bestattungsinstitut.
In Japan?
Mhm.
Ah, okay. Bescheuert, dass die das in den deutschen Titel gepackt haben. Ich wollte gerade lobend erwähnen, dass dieser Zusatztitel, die Kunst des Ausklangs, hier mal ziemlich cool passt. Eigentlich hätten sie lieber den Teil aus meiner Sicht verwenden sollen, um den Film in Deutschland zu vertreiben. Egal.
Ja, schon. Aber wenn man es korrekt sieht, bedeutet es auch Einsagung. Also das gibt, vielleicht ist Japanisch, okay. Ich kenne ja die Sprache nicht, aber vielleicht ist das auch so eine mit mehreren Bedeutungen, aber ja. Die Kunst des Ausklangs ist nämlich super, weil die verwirrt absolut, wenn man das Poster sieht und den Zusatztitel führt einen das in zwei Richtungen, was ich sehr gelungen fand. Mhm. Gut, dass ich kein Japanisch spreche, dann hat es mir den Film nämlich jetzt erst gespoilert.
Ja, du meinst als Filmposter wahrscheinlich ihn, die Hauptfigur, Daigo Kobayashi, der da mit einem Cello in malerischer Landschaft sitzt. Hinter ihm man Gebirge in Japan sieht, schneebedeckt. Und er da, ja, sichtlich auf dem Cello gerade spielt. Ich finde den englischen und internationalen Titel mit Departures auch ziemlich passend. Kurz und knackig und gibt letztendlich auch ganz gut wieder, worum es hier eigentlich geht. Also eine japanische Produktion, waren verschiedene Produktionsstudios am Start. Und in 130 Minuten wird nämlich folgende Geschichte erzählt. Hier überspringe ich mal die Anfangssequenz, weil hier haben wir leider auch wieder aus meiner Sicht bescheuerterweise, weil auch inhaltlich nicht unbedingt förderlich, den Sprung erstmal in eine spätere Sequenz. Und der Film inhaltlich fängt aber eben mit Daigo Kobayashi an, der hier als Cellist in einem Orchester in Tokio gezeigt wird. Und kurz danach, nach dem Auftritt vom Orchesterbetreiber, alle die Nachricht erhalten, rechnet sich nicht, zu wenig Zuschauer, wir machen das Orchester dicht. Und somit er in der Situation ist, seinen Job als professioneller Cellist aufzugeben, obwohl er, und das fahren wir halt erst ein bisschen später in der Geschichte, nämlich für das Cello viel Geld ausgegeben hat, 18 Millionen Yen, also umgerechnet 105.000 Euro, also eine Menge Holz, ja. Er beschließt, ist verheiratet, hat eine Frau, wieder in seine alte Heimat zurückzukehren, in das Elternhaus. Und man kriegt da relativ schnell mit, dass er eine eher distanzierte Vergangenheit zu seinem Vater hat. Wird auch im Verlaufe der Geschichte erzählt, aber er ist ja erstmal in der Situation, dass er wieder Kohle beschaffen darf. Und da eine Anzeige folgt in der Tageszeitung, wo ja jemand gesucht wird, um die Reise zu begleiten. Und er geht dann eben zu dieser vermeintlichen Agentur, zu diesem Reisebüro, was eher so ein größeres, schmales Gebäude, ein bisschen schon älter aussehend, ein bisschen bewachsen. Sucht er da eher am Stadtrand, ich weiß gar nicht, er ist eher so eine mittelgroße Stadt, in der er wieder in seine alte Heimat gezogen ist, Yamagata, um sich da halt vorzustellen, und trifft er erstmal auf die Assistentin, die, das ist Yuriko. Yuriko wird gespielt von Kimiko Yo. Die hat man möglicherweise, ich habe ihn mal gesehen, in Shin Godzilla gesehen, da hat er eine der größeren Nebenrollen gespielt, die ihm halt sagt, hier, hör zu, das ist eigentlich kein Reiseunternehmen, so wie du es vermittelst, so wie es bei dir angekommen ist. Und ich glaube, kurz danach kommt dann auch schon irgendwie der Chef, mit dem er dann quatscht, und die ihm dann halt offenbaren, naja, es war dann blöderweise ein Missverständnis, ein Druckfehler in der Anzeige, weil es geht hier nicht um eine Ferienreiseagentur, sondern wir begleiten die Menschen auf ihrer letzten Reise, sprich ist ein Bestattungsunternehmen, die drei Särge, drei verschiedene Modelle im Angebot haben, aber vor allem deren Dienstleistung sich dadurch auszieht, dass sie sehr würdevoll mit den kürzlich verstorbenen Personen die, wie ich sag mal, letzte Reinigung und eben Vorbereitung für die Bestattung treffen, zusammen mit den Familienangehörigen, was man, wenn man sich ein bisschen in der japanischen Kultur auskennt, eben sehr formal dann abläuft. Die sehen nämlich dann hier im Laufe des Films immer mal wieder ihn begleiten bei den, bei diesen Reinigungs- und Bestattungszeremonien, wo er mit einem eigentlich eher wortkargen Chef, der auch schon ein bisschen gehobeneren Alters ist, der auch erst später dieses Bestattungsunternehmen eröffnet hat, und man dann merkt, okay, der sucht eigentlich einen Nachfolger, und ja, hatte aufgrund der Art, wie er wieder Daigo auftritt, dann schnell das Gefühl, das könnte sehr gut passen. Und so sieht man es halt dann immer, ja, wie der Chef ihn unter die Fittiche nimmt, da seine Fittiche nimmt und da zusammen die kürzlich verstorbenen Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Abstammung oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit dann eben gereinigt werden. Warum sieht man das? Weil hier in solchen Szenen der Film ziemlich cool die unterschiedlichen Familienkonstellationen dann auch aufgezeigt werden, die da so existieren können. Vielleicht erwähne ich doch nochmal ganz kurz die Anfangssequenz, die halt erst später eine Rolle spielt, weil der Film fängt eben damit an, dass man die beiden, also vor allem ihn, Daigo, bei so einer Reinigung sieht. Ja, wird dann immer der Körper bedeckt und dann halt unter dem Tuch gereinigt. Die ganze Familie oder die Angehörigen beobachten das Ganze, um halt dann eben dadurch auch Abschied nehmen zu können. Und Daigo steht dann halt fest, obwohl sehr weiblich vom Gesicht aussehend, dass die Person einen Penis hat, ja, und versucht es seinem Chef zu vermitteln. Und der Chef springt dann eben auch ein, und dann ermöglichen sie den Angehörigen, ich glaube den Eltern, ja, dass die natürlich entscheiden können, wie jetzt am Ende geschminkt werden soll, ob es erstmal aussehen soll wie eine Frau, so wie sie sich anscheinend ja eben auch die vergangenen Jahre gegeben hat oder wahrgenommen hat, oder eben als Mann. Und da kommt dann eben auch gleich ein Konflikt innerhalb der Familie zustande. Und man sieht dann halt das Ergebnis, und zwar eben sehr nochmal echt wirkend, sehr lebendig wirkend, wo dann sich der Vater auch nochmal sehr stark bedankt für das würdevolle Behandeln und eben Schminken und ja, Begleiten der letzten Reise, weil ihm das nochmal aufgezeigt hat, worum es hier eigentlich geht und was ihm da seinen Sohn, seine Tochter eigentlich bedeutet hat. Und das sieht man halt hier immer wieder. Und auf der Reise durch den Film sieht man halt eben auch, wie es um seine Beziehung steht. Also zu Mika Kobayashi. Die kennt man möglicherweise durch einen Film von 2001, Wasabi, ein Bulle in Japan, heißt der im Deutschen. Neben der Hauptrolle Jean Reno spielt sie nämlich die Hauptdarstellerin, die Japanerin, die da zusammen in dem Film dann agieren. Weil um die Beziehung ist es dann halt irgendwann nicht so sonderlich gut gestellt, weil sie dann irgendwann erfährt, was er da eigentlich macht. Ja, sie denkt nämlich auch, er arbeitet jetzt für ein Reiseunternehmen, und er erzählt ihr das aber nicht so wirklich, weil der Beruf in Teilen der Gesellschaft eben kurioserweise verpönt ist. Ja, gilt irgendwie als fragwürdig. Da, weiß nicht, hatte ich so ein bisschen ein distanziertes Gefühl, sondern weil eigentlich wird es ja eben sehr würdevoll auch gezeigt. Und ja, man sieht dann eben auch eine anbahnende Entzweiung. Ja, also auf verschiedenen Ebenen wird da was aufgemacht. Man bekommt dann auch relativ früh aufgezeigt, dass es noch eine Tsuyako Yamashita gibt, die da so ein Bad betreibt, weil er nämlich dann auch mitunter mit Leichengestank zu tun hat und mal in seinem Heimatort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren darf und die Jugendlichen ihm dann ziemlich deutlich machen, dass das hier tierisch stinkt und er irgendwann checkt, okay, das bin ich und springt er halt auf dem Heimweg, er nimmt dann den Rest des der Busfahrt zu Fuß und tritt dann halt in so ein Bad, so ein öffentliches Bad ein, wo man dann schnell mitbekommt, ah, da hat er früher mal gearbeitet, bevor es nach Tokio ging und ja, da nochmal so ein Nebenstrang aufgemacht wird mit Tsuyako beziehungsweise auch einem älteren Typen, der da halt ständig im Bad ist nach Feierabend. Und das klingt jetzt alles total unspannend, aber ey, diese Fäden, die da halt aufgemacht werden, die werden für mich grandios zum Ende wieder nach und nach zusammengezogen. Und der Film zeigt, hat mir ziemlich ruhig erzählt und vielleicht von Spannungskurven her auch ziemlich unspektakulär, worum es halt im Leben auch irgendwie geht. Ja? Beziehungspflege, Reflexion, dann eben auch jemanden mit einbeziehen. Hier sieht man halt auch mal wieder vielleicht japanische konservative Rollen. Ja? Man merkt, dass Daigo anscheinend ein bisschen zu wenig seine Frau da auch in Entscheidungen mit einbezogen hat oder auch ihr zugehört hat und auch immer wieder Sachen gezeigt werden, die anscheinend in der japanischen Kultur mal mehr, mal weniger bekannt. Ein Stichwort sollen jetzt mal Steine sein und die Botschaft, die dahinter stecken kann. Die 130 Minuten vergingen da bei mir ziemlich zügig, ja, und ich hatte nach dem Film auch einfach ein sehr wohliges Gefühl. Mir hat der Film echt viel Spaß gemacht, weil eigentlich ist es ein Drama weitestgehend, aber er hat auch immer wieder humorvolle Szenen und erzählt die Geschichte halt aus meiner Sicht sehr klug mit tollen, weitestgehend tollen Schauspielern. Wie fandest du ihn, Dennis?
Ja, ich kann bei dem Film, kann ich nur sagen, da hat Miri ein Stück von mitgeguckt. Mhm. Und gerade am Anfang, als der Besitzer des Orchesters reinkommt und wie er dann das Problem, was er hat, adressiert oder auch eben nicht. Sie arbeitet für einen japanischen Konzern. Mhm. Sie sagt, okay, also alles, was sie davon mitbekommen hat, meinte sie so, ja, das ist so schon on point die Mentalität.
Ja. Glaube ich.
Halt, Probleme gibt es so in der Form nicht. Die kehrt man lieber unter den Teppich und löst sie eher im Leisen. Und über schwierige Situationen geht man dann auch hinweg, was ja auch unser Hauptcharakter selbst zu Hause bei seiner Frau in Teilen betreibt. Und mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Ich hatte sogar eine Stelle, da flossen ein paar Tränchen.
Oh ja, okay.
Da hat es schon mal gut geschafft und das Emotionale bringt er vor allen Dingen rüber, emotional über den Score von Joe Hisaishi. Ich finde es skandalös, dass dieser Mann noch nie eine Oscar-Nominierung oder sonst was hatte, denn den kennt vom Namen her wahrscheinlich die wenigsten, aber der Mann hat 28 Studioalben rausgebracht, 13 Compilations und 83 Soundtracks.
Ja.
Und darunter sind fast ab Nausicaä sind darunter alle Miyazaki-Filme.
Genau, und es war ja der erste Kinofilm von Miyazaki. Ja. Seitdem hat er immer wieder was. Schloss im Himmel, Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice, Porco Rosso. Also hier die alles 80er, Anfang 90er Filme. Prinzessin Mononoke, den, wenn Leute Studio Ghibli-Filme kennen, dann halt wahrscheinlich den.
Alle.
Oder Das wandelnde Schloss.
Oder Chihiros Reise ins Zauberland,
genau.
Hat er auch gemacht.
Ja. Ponyo, und? Wie der Wind sich hebt und so weiter. Was ich halt cool finde, auch den Soundtrack für die Ni no Kuni Videospiele, wo ja auch Studio Ghibli beteiligt war. Ich habe ja beide durchgespielt für die PlayStation 3 und 4. Da soll mal bitte ein weiteres Videospiel rauskommen. Und hat auch für Takeshi Kitano Filme für 2 Stück einen Soundtrack gemacht. Ja, Kugijiros Sommer und Dolls.
Ich glaube sogar für noch mehr, oder? Sonatine.
Ist ja ja, stimmt, stimmt. Ja.
Ich auch noch Hanabi, da weiß ich jetzt nicht, wie der auf Deutsch heißt.
Ja. Feuerblume.
Brother,
also Hanabi,
also der
Feuerblume
hat, glaube ich, vier oder fünf Mal mit Kitano zusammengearbeitet. Ja, auch wahnsinnige Range, weil Ghibli, Kitano, also weiter auseinander kannst du ja kaum,
total,
kannst du ja kaum, ja, driften. Aber der hat es geschafft, hier echt einen so berührenden Score hinzulegen, dass bei manchen Szenen, wo man echt, ich meine, die stehen an einer Stelle vor so einem Krematoriumsofen, da sollte, könnte man echt anhand des Dialogs meinen, dass das irgendwie wahnsinnig dick aufgetragen ist, aber boah, mit dem Score da drunter, da kriegst du echt eine Gänsehaut.
Ja, Mann.
Und ja, der Film hat mich komplett überrascht. Ich habe einen Musikfilm erwartet und habe ein sehr berührendes Drama über den Tod und was das Leben ausmacht und definiert bekommen. Und wow, krass.
Ja, cool, dass du den auch so wahrgenommen hast, wie ich anscheinend. Ja, das Filmplakat ist total irreführend, nicht total irreführend, aber es sagt halt nur ansatzweise was über den Inhalt vom Film aus. Es geht da um deutlich mehr, als man vermutet, ja, dass es hier um Cellisten geht, der in der Natur irgendwie spielt. Natürlich braucht nämlich Daigo auch immer wieder Rückzugspunkte von seinem Job und dann eben auch dem zwischendurch gezeigten Entzweihung seiner Ehe. Und ja, cool, dass du nämlich den Komponisten erwähnt hast, weil den hatte ich mir nämlich auch extra notiert. Und man hört hier gleich am Anfang, wo das Orchester spielt, nämlich dann auch die sogenannte Europa-Hymne, die Beethovens 9. Sinfonie ist es, die er komponiert hatte. Und daraus ist ja die Europa-Hymne gemacht worden mit Text von, also Gedicht an die Freude von Friedrich Schiller. Und das ist schon ganz cool aufgezeigt. Ja? Also der Film uns da auch auf verschiedene Sachen auf Reise sozusagen mitnimmt. Aber, und das fand ich halt so grandios, so ein Thema einfach so unaufgeregt auch immer wieder erzählt. War geil. Ich will noch ein paar Namen droppen, weil der Regisseur, den kannte ich vorher nicht und habe auch nichts weiteres von ihm gesehen. Der ist aber auch schon seit 1981 als Regisseur aktiv, auch immer noch am Start. Hatte dann anscheinend ein bisschen größeren Bekanntheitsgrad mit Der letzte Feldzug der Samurai 2002. Da hat eben auch Joe Hisaishi den Soundtrack für gemacht. Also da hatten die schon einen ersten Berührungspunkt miteinander. Drehbuch, was ich grandios finde, hat Kundo Koyama geschrieben. Der hat insgesamt leider nur 14 Credits und da von diesem Film von Nukan abgesehen eben auch dann nur auch japanische Sachen, die es anscheinend nicht international irgendwo rausgeschafft haben. Und ich habe vergessen, den Namen vom Chef, von seinem Chef, also dem Besitzer dieses Bestattungsunternehmens zu erwähnen. Das ist Tsutomu Yamazaki. Den kennt man höchstwahrscheinlich. Also da habe ich ihn gesehen in Kagemusha von Kurosawa. Da hatte er eine der großen Hauptrollen. Und auch schon 1963 Zwischen Himmel und Hölle, auch von Akira Kurosawa. Ja, also schon lange als Schauspieler aktiv. Und der hat es so großartig gespielt. Also den habe ich sehr gefeiert. Hut ab.
Ja, ich mochte hier eigentlich fast alle, die hier am Start waren. Ich fand auch die ganze Familie in dem Badehaus oder die das Badehaus betreibt, so nahbar, sympathisch und ey, ich wäre gerne in dieses Bad gegangen, also ich hätte mich gerne in dieses Bad gelegt, das sieht irgendwie einfach einladend aus und diese familiäre Atmosphäre, die da haben, fand ich toll.
Ja, ja, man kann vielleicht erwähnen, ja, das ist nämlich noch von dieser älteren Frau betrieben, ihr Sohn ist Politiker und hat gar keine Zeit, sich da um das Bad irgendwie zu kümmern und versteht auch nicht, dass es überhaupt sowas noch gibt. Und ist eigentlich der Meinung, kann eigentlich dicht gemacht werden, aber sie eigentlich auch so ein bisschen aus familiären Trotz, aber eben auch aus historischen Gründen sie das Bad noch betreibt und ja, davon halt auch dann eben leben kann. Eine von mehreren Nebensträngen. Wie gesagt, wird am Ende dann auch sehr geschickt zusammengeführt. Ja, also fühlt euch bitte angeregt, euch diesen Film reinzuziehen. Definitiv. Kann man auch sehr gut familiär machen. Hat nämlich eine FSK 0 Freigabe. Die DVD hat eine FSK 12 Freigabe. Ich vermute ganz stark, dass es wegen interner Trailer ist. Hab da aber nicht durchgeskippt, um zu sagen, welcher davon. Leider sagt IMDb nichts zu einem Budget aus. Ich vermute aber ganz stark, das war ein kommerzieller Erfolg, weil der hat weltweit knapp 75 Millionen Dollar eingespielt. Kann man nicht vorstellen, dass der ansatzweise so viel gekostet hat. Ich vermute aber ganz stark, dass eben sein Oscar-Gewinn als bester internationaler Film dazu beigetragen hat, dass er ja auch eben international in vielen Kinos lief und dann auch entsprechend wahrgenommen und gesehen wurde. Er konnte sich dann nämlich durchsetzen gegen im selben Jahr nominierten Die Klasse, der Bader-Meinhof-Komplex, Waltz with Bashir und Revanche, die ich alle kenne und alle ziemlich stark finde. Also das war auch wieder ein hervorragendes Jahr fürs internationale Kino. Und ja, irgendwie mir ein bisschen, ich kannte die teilweise Jahre, kenne die anderen Filme seit Jahren, ja, außer dass ich den hatte ich noch nicht gesehen. Also ich bin sehr froh, das nachgeholt zu haben.
Und definitiv.
Wird jetzt Punkte raushauen. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, mach mal gerne.
Okay, auf IMDb eine 8,0, Metascore von sträflichen 68, Letterboxd bei 4,1. Ich bin hier bei 9 Punkten.
Ja, da kannst du nochmal drücken.
Jawohl.
Ich auch.
Ja, geil, Alter. Sehr lustig.
Ja, vor allem so, bin eingestiegen in die Sichtung. Also ich habe die auch in der Reihenfolge gesehen, in der wir sie jetzt komischerweise besprechen. Das ist irgendwie interessant. Habe die zwar dann
ich
irgendwann...
Ich auch. Bei mir genauso.
Ich habe die dann irgendwann nachträglich dann nochmal gelockt an die Tage, weil eigentlich vergesse ich das meistens und dann... Aber ja, ich habe auch zum Beispiel Land in Trance habe ich in zwei Etappen geguckt, weil ich habe den begonnen. Und habe nach einer halben Stunde gedacht, nee.
Ah ja, bei mir hat es noch für eine Stunde, etwas über eine Stunde gereicht und da dachte ich, nee Mann, Alter, ich brauche jetzt eine Abendpause, Alter. Ich ziehe mir lieber nochmal eine Folge Murderbot rein, Serie, die Lee in der gemeinsamen Aufnahme empfohlen hat.
Ja, und dann war es halt so ein 9-Punkte-Film, ein 2,5-Punkte-Film, ein 9-Punkte-Film. Da ist so, krass. Dann müsste ja der Logik folgend der letzte Film wieder komplett verkacken. Und ich habe mir einen Film von 2010 ausgesucht, von einem Regisseur, von dem ich noch nichts gesehen habe, aber von dessen Namen ich schon häufiger mal einen Ohrwurm hatte, weil der irgendwie so... Also wenn man den liest, weiß man vielleicht nicht ganz, wie das zusammengeht, aber wenn man ihn ein paar Mal gesprochen hat, geht er irgendwie nicht mehr so leicht raus, denn das ist Apichatpong Weerasethakul. Und der hat eine Menge Filme gemacht, die großen Anklang bei einem bestimmten Community finden, vor allem bei Freunden eben des Arthouse-Kinos. Und ich habe mir angeguckt und ausgesucht, Onkel Bunmi erinnert sich an seine früheren Leben oder Onkel Bunmi, Who Can Recall His Past Lives? Im internationalen Titel von 2010, sein thailändischer Film. Guck mal, da haben wir auch wieder FSK 0 hier.
Ja, den bei thailändischen dem hier würde ich Titel hast du jetzt nicht mitgebracht, wa?
Was?
Den thailändischen Titel hast du jetzt nicht mitgebracht.
Witzigerweise kann man den aber, also den kann man nämlich halbwegs aussprechen, würde ich sagen, weil Lung ist ja Onkel, das kennt man ja auch aus dem Hongkong-Kino, das ist ja auch immer Lung. Lung Bunmi, das ist korrekt, und dann hast du halt irgendwie Raluek Chat, also vermutlich wird sich das irgendwie so ergeben. Ja.
Sehr gut.
Oder Raluk Chat, irgendwie so. Also Lautschrift, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht so kompliziert wie der Name des Regisseurs. Und die Darsteller haben ähnlich spannende Namen, aber Apichatpong Weerasethakul, finde ich, geht super ins Ohr. Einfach geil. Ja, also der hat zum Beispiel auch noch so einen Film wie Memoria gemacht mit Tilda Swinton, wo böse Menschen sagen, da passiert einfach 2 Stunden nichts. Und andere sehen darin eine transzendentale Reise. Also ich war sehr interessiert immer an dem Werk dieses Herrn. Und ich habe mir sogar den Kurzfilm reingezogen, den es vorher gab, A Letter to Uncle Bunmi. Der war nämlich Teil von so einem Primitive Project, hieß das. Da gab es mehrere Installationen von ihm und auch eine Fotosammlung und so.
Ich muss ja, bei sowas muss ich ja immer in Stimmung sein, ja, für sowas.
Oh ja.
Das kann manchmal extrem abschreckend wirken. Ich habe da meist schon gar keinen Bock auf so ein Hauptwerk, wenn es halt so einen Ursprung hat. Ja, so ein, manchmal habe ich auch voll Bock auf künstlerische Experimente und finde es halt cool, wenn das da auch so etappenweise irgendwie aufgebaut wurde. Ja, das ist dann so ein Glücksspiel bei mir.
Ja, also den Kurzfilm habe ich überhaupt nicht gerafft, weil ja, da werden dir theoretische Sachen vorgelesen, während man eine Kamerafahrt durchs Nix sieht, also oder durch, ja, durch Häuser, Dschungel, bla bla, keine Ahnung. Zwischendurch sieht man dann auch mal ein paar Menschen, irgendwie, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, ist nicht, nichts für mich.
Hast du den Film jetzt hier gerafft?
Ja, ich glaube, gerafft habe ich ihn größtenteils. Ob der was für mich ist, da kommen wir gleich mal zu. Denn ich habe ja eben schon gesagt, so Memoria ist ja, ist ja für viele so ein transzendierendes Erlebnis. Und das hier ist eigentlich auch sowas in der Richtung, denn hier geht es im Kern um das Thema der Seelenwanderung. Ja, da können wir schon mal grundlegend einsteigen, dass ich ein überhaupt nicht spiritueller Mensch bin. So gar nicht. Ich bin weder religiös noch spirituell. Noch bin ich als Mensch, der in einer Stadt wohnt, besonders naturverbunden. Somit hat der Film mich direkt auf, also ich mag Natur, ich habe ja, du weißt das, ich habe ja auch einen Garten, der durchaus Naturelemente beinhaltet. Außerdem. Und aber ich wohne jetzt halt nicht in der Natur und bin irgendwie besonders verbunden damit.
Du könntest halt ein paar Wälse züchten in deinem Pool. Oh.
Ja, ich habe auch, das Erste, was ich mir zu diesem Film notiert habe, ist Szene mit dem Wels. What the fuck? Wurde das am Brombachsee gedreht? Ja, also das Thema Wels, was ja gerade in der kompletten Presse ist, findet auch hier statt. Nur ein bisschen anders. Hier wird der Wels nicht erschossen.
Mhm.
Spoiler. Aber gefickt. Oder ist es der Wels, der fickt? Man weiß es nicht so genau.
Ja, eher die Variante, glaube ich.
Ja, so. Ich versuche mal die Handlung zu umreißen, denn so ganz viel kann man da auch eigentlich gar nicht erzählen. Es geht, denn eigentlich ist die Entstehungsgeschichte und so ein bisschen des Hintergrunds irgendwie interessanter bei dem Film als und das zu erleben, wenn man sich dann irgendwie da reinstürzen kann. Es geht hier um einen Mann, Boon Mi, der hat eine Nierenerkrankung, eine schwerwiegende auch. Und der reist aufs Land, um seine letzten Tage in einem Landhaus zu verbringen, im Norden Thailands. Da ist er dann, ja, von seiner Familie ist nicht mehr allzu viel über. Und er begibt sich da halt in das Haus und hat auch einen Helfer. Das ist ein illegal eingewanderter Pfleger aus Laos und er ist da halt mit seiner Schwester. So. Und das Farmhaus ist so am Rande des Regenwalds. Man hat da auch dann einige schöne Aufnahmen der Natur natürlich drin. Das kann man direkt am Anfang irgendwie schon so in der Atmosphäre ein bisschen aufsaugen. Ja, und in den letzten Tagen seines Lebens begegnen ihm dann quasi Geister und Erscheinungen von Menschen aus seinem früheren Leben. So wie es der Titel irgendwie auch vermuten lässt. Er erinnert sich nicht nur, er bekommt es, oder wir bekommen es auch verbildlicht. Und da geht's auch um sein Gewissen, denn er war im Krieg nicht unbedingt ein Mensch mit reiner Weste. Ja, und das beschäftigt sich hier quasi ähnlich, anders als die Parchas, aber auch mit dem Übergang in den Tod. Nur hier halt aus der Perspektive des sterbenden Menschen und nicht des Sterbebegleitenden, der die Reise vorbereitet.
Ja, und viel finde ich aus der Perspektive von seiner Schwägerin, die ihn eben aufsucht, die ihn besucht.
Ja. Ist das die Schwägerin?
Ja, ist die Schwester von seiner Frau. Also verstorbenen Frau.
Ja. Ich habe abgespeichert, dass es seine Schwester ist, aber.
Ich meine es Schwägerin, ja.
Du meinst die Jen?
Genau, die am Anfang mit dem Auto angereist kommt und
das, also es steht zumindest in der Besetzung seine Schwester.
Ah, okay. Mhm.
Naja, gut, kann sein, wir sehen auf, falsch war, also sie haben. Sehen wir tatsächlich in, wie sie wirklich ist und dann sehen wir aber auch noch andere, nämlich Huai, das ist seine Frau, die kommt noch als Erscheinung dann sein Sohn Boonsong, der kommt in einer etwas anderen Gestalt daher.
Kann man vielleicht Neffe erwähnen, Tom. Weil das ist ja auch eigentlich die Figur, die man auf dem Cover sieht, auf dem Filmposter und auf dem DVD-Cover auch.
Also wenn du magst. Ja, ich glaube, kann man schon erwähnen, dass sein Sohn halt quasi die Gestalt von einem Waldgeist hat. Sehr haarig und rot leuchtende Augen. Und das ist halt auch das, was man auf dem Poster sieht und was man auch direkt am Anfang des Filmes relativ schnell zu sehen bekommt. Einmal ohne Kontext und dann halt in der Handlung eingewoben. Ja, und der Film wurde uraufgeführt in Cannes. Du hast es ja eben schon erwähnt. Und er hat auch die Goldene Palme erhalten. Und komischerweise ist er dann auch noch 2010 im deutschen Kino erschienen.
Wieso komischerweise?
Ja, das ist ja vieles, aber doch wirklich kein Kinofilm. Naja, die Bilder, okay, aufgrund der Bilder kann man das machen.
Ich glaube, wenn ein Film halt auf einem sehr renommierten Festival, also hier Cannes, den Hauptpreis gewinnt, ich glaube, dann öffnet er schon eine Menge Kinotüren. Ja, also für mich ist dann nachvollziehbar, dass der natürlich in Deutschland auch lief. Ob ich den jetzt wahnsinnig gut fand und den auch echt gerne damals im Kino gesehen hätte, sei mal dahingestellt, aber ja.
Ja, so viele können es auch nicht gewesen sein, denn der weltweite Ertrag lag bei 1,2 Millionen.
Ja.
Das wird immer noch ein Plusrechnung gewesen sein.
Vermutlich auch.
Denn auch hier eint sich wieder mit Daisys Laiendarsteller allesamt sehr naturbelassene Kulissen gewählt. Wenig künstliches Licht, wurde auf 16 mm gedreht, auch aus Kostengründen, und er wollte auch so einen etwas klassischeren Stil haben. Man kriegt dafür echt ziemlich starke Aufnahmen vom Dschungel. Also es gibt hier eine Sequenz am Ende, als er sich so ein bisschen, oder am Ende irgendwo im letzten Drittel, als er sich so ein bisschen in den Dschungel begibt. Über das Ende, da möchte ich gleich nochmal was sagen, ohne Spoiler, aber da kriegt man eine Sequenz, wo man dann auch so von unten an den Palmen hochschaut in den Himmel und so. Das sieht schon richtig gut aus. Da sind schon starke Bilder dabei.
Ganz kurz, ich habe nochmal nachgeschlagen. Also seine Schwägerin. Ja, sie ist Huai's Sister und Huai ist die verstorbene Frau von Bunmi.
Ja, stimmt. Ja, witzig.
Es spielt keine tragende Rolle. Das, ja, hätte auch die Schwester
sein können. Wie sich das unterscheidet. Krass.
Ja, aber ey, das waren dann Momente, wo ich dachte, das ist schon ganz cool, wie die halt dann miteinander gesprochen haben und in solchen Szenen auch echt unaufgeregt. Und wer vielleicht schon mal in Thailand war und vielleicht auch gerade da, und das waren halt für mich irgendwie auch so die Situationen, wo ich mich irgendwie auch teilweise mit wiederfinden kann. Ich war mal eine Woche in der Region unterwegs, kenne es halt landschaftlich sehr gut, habe auch mal gecampt dann bei so einem Urwald, den man da teilweise auch sieht. Das ist schon eine eigene Region, ja, und mit echt unglaublich herzlichen Menschen. Die Art, also ich glaube, man kriegt den Film nur auf in Thai mit entsprechenden Untertiteln. Weiß nicht, irgendwie mag ich das, wie ruhig die miteinander reden. Ja. Es gilt ja auch in Thailand als verpönt, seine Stimme zu erheben, laut zu werden. Dann ist eigentlich gesellschaftlich die Person gleich im Unrecht, ja, allein aufgrund dessen, dass schon rumgeschrien wird. Und ja, das mag ich einfach, wie die miteinander sprechen. Und wenn dann halt so einfach total unaufgeregt er erzählt, ja, irgendwie war es halt nicht, ich habe im Krieg sehr viele Kommunisten getötet, ey, bei solchen Szenen läuft es mir halt dann auch eiskalt einfach den Rücken runter, wenn darüber so Thema Krieg nochmal Erwähnung findet. Ja, mir ging es halt ein bisschen zu lang. 113 Minuten haben wir dann doch irgendwie schon gemerkt.
Ja, das merkt man vor allem, weil, und da komme ich dann jetzt zu dem besagten Ende. Das hätte man, die letzten 10 Minuten sind es locker, könnten auch 15 sein, kann man einfach wegschneiden, das verändert gar nichts. Also die habe ich auch bis heute nicht gerafft, warum das da noch kam, aber
Die waren für mich dann die Erklärung, ich habe es ja nicht gereilt, dass es hier um Seelenwanderung geht, weil ich mindestens genauso unspirituell und religiös bin wie du. Ja, ich habe dann erst auch mit Lesen der Wikipedia-Zusammenfassung dann geblickt, was der Regisseur eigentlich aussagen will. Hab mir noch ein Interview angeguckt, gibt ein paar auf der DVD, ein paar Bonusgeschichten. Da kommt es auch nicht so massiv rüber. Also Wikipedia hat mir vor allem geholfen. Mhm. Und ja, rückblickend hat mir dann die letzte Szene ein bisschen mehr dabei geholfen, was den Aspekt der Seelenwanderung und der Spirituelle betrifft. Ja, aber klar, inhaltlich hätte es die sonst auch nicht gebraucht. Es wirkt eher wie ein Fremdkörper, was die weite Zeit des Films sonst eigentlich bildlich und erzähltechnisch dir rüberbringen will.
Ja, und dafür, dass man vorher irgendwie in so einer eigenen Ästhetik ist, wirkt dann halt diese letzte Szene in dem unästhetischsten Raum der Welt einfach wie so eine steriler Nachklapp, den ich ästhetisch da nicht passend zu fand und auch irgendwie stimmungsvoll nicht dahingehörend. Also ich konnte, um das als Eindruck schon mal zu sagen, ich konnte mit dem Film nicht allzu viel anfangen, weil das halt bei mir an nichts anknüpft. Mhm. Ich geb ihm seine Ästhetik, seine schönen Bilder, seine Unaufgeregtheit und die versuchte Darstellung der Idee des Ganzen. Aber leider wird man da bei mir halt nichts mit. Und könnte eher klappen, wenn das etwas anders erzählt worden wäre. Oder irgendwie, ich kann nicht mal sagen, ich hätte es gerne ein bisschen aufregender oder aufgeregter gehabt oder irgendwie noch anders, aber ich kann dem Film gar nicht viel vorwerfen, nur dass er mich halt nicht bekommen hat.
Mhm. Kann ich total verstehen.
Und dass er halt auch zu lang ist. Und also theoretisch kann er 90 Minuten gehen, dann ist auch schön. Dann hätte er mir immer noch nicht die Erfüllung geliefert, aber er hätte zumindest diese Langeweile-Passagen nicht für mich drin gehabt. Abhishek Bhongvirasethakul hat ja wahnsinnig viel auch Hintergrund dazu geliefert, wie das Ganze entstanden ist, was er sich dabei gedacht hat. Denn diese Geschichte ist inspiriert von einem Zusammentreffen, das er mit einem Abt von einem Kloster hatte. Und dieser Abt hat ihm halt erzählt, dass er einen Mann getroffen hat, Bunmi, den Typen, der hier ist, und der ist halt zu seinem Tempel gekommen, weil er über Meditation halt seine früheren Leben quasi vorbeiziehen sah und was er da gesehen hat. Und der Abt hat dann auch ein Buch geschrieben, wo das drin vorkommt. Da hieß es nicht Onkel Bunmi, sondern einfach nur ein Mann, der sich an seine vergangenen Leben entsinnen konnte oder irgendwie so in der Richtung. Und als der Regisseur das Buch entdeckt hat, war Bunmi auch schon tot. Und da hat er dann noch ein paar autobiografische Elemente reingefügt, denn sein Vater ist an Nierenversagen gestorben. Das hat er dann noch reingepackt und wollte halt so durch die Laiendarsteller und die 16mm-Kamera halt diese thailändischen TV-Formate und Comics seiner Kindheit quasi so ein bisschen wiederbeleben. Und deshalb war das für ihn halt so ein kompletter Traum, das hier zu realisieren. Und er hat gesagt, er hat da irgendwie 5 oder 6 Jahre drüber nachgedacht,
genau,
wie er das
macht.
Genau,
6 Jahre habe ich auch im Interview wahrgenommen.
Ist schon spannend und
ja, weiß ich nicht. Wenn du mir nur was von dem Buch erzählt hättest, was der Abt da wahrgenommen hat und hättest mir eben dann auch erzählt, was da für autobiografische Elemente reingekommen sind. Boah, erstmal boring, Alter. Ich fand, der Film macht es halt visuell in der Umsetzung dann ziemlich gut. Das hat mich dann schon ein bisschen mehr gecatcht. Aber eben, na, wie gesagt, nicht die kompletten 113 Minuten. Da hätte man echt lieber ein bisschen weniger als mehr. Was wir kürzen sollen.
Aber er ist halt auch irgendwie so ein sehr sympathischer Typ.
Mhm.
Und ja, hat hier einen No-Budget-Film quasi hingelegt. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist, dass das thailändische Ministerium für Kultur da irgendwie ungefähr 87.000 Euro reingegeben hat. Und vielleicht gab es noch hier und da ein bisschen was dazu. Also lass den am Ende 100.000 gekostet haben, Euro. Dann sind die 1,2 Millionen ja schon wieder ein Riesenerfolg. Und ja, der Regisseur als solches ist sehr, sehr gelobt. Und auch dieser Film. Denn, also, ich habe hier eine Sache gelesen von, es müsste ein französischer Kritiker gewesen sein, der die halluzinatorische Ebene mit Apocalypse Now verglichen hat.
Da habe ich auch, das habe ich auch
gedacht,
gelesen.
So, dachte, Digga, brennst du?
Ja, Mann, Alter. Dieser Vergleich, den Vergleich zu ziehen, da dachte ich, wie, auf welchem Trip war der denn, Alter?
Ja, also die überschlagen sich hier. Und der ist auch von der BBC bei den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts auf dem Platz 37 und so. Also er kann, wie gesagt, Goldene Palme hatte ich ja schon erwähnt, lief auch auf dem Toronto Film Festival. Ja, er hat nicht die engere Auswahl für die Oscars geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was stattdessen eingereicht wurde, aber er ist nicht unter den fünf gelandet. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert, wer dann stattdessen alles nominiert war. Wäre spannend gewesen, wenn
Film
er das
gewonnen
hätte.
Der Film ist von 2010. Angenommen, er wäre für die Oscars 2011 ins Rennen gegangen. Dann hätte er sich rumstreiten dürfen mit dem Gewinner in einer besseren Welt aus Dänemark, Beautiful aus Mexiko, Dogtooth aus Griechenland, Die Frau, die singt aus Kanada und Outside the Law aus Algerien. Also mit vier von denen rumstreiten dürfen.
Ja, da habe ich ja nur zwei von gesehen. Also da ist noch Potenzial. Da könnte ich nicht mal sagen, also den Gewinner habe ich nicht gesehen, deshalb könnte ich gar nicht sagen, ob er eine Chance gehabt hätte.
Ja, rückblickend ist deutlich mehr bei Dogtooth hängen geblieben.
Oh ja.
Beautiful mochte ich auch, war auch ein sehr starker Film. Die Frau, die singt, ja, war mir ein bisschen zu langatmig in einer besseren Welt. Fand ich auch gut, aber ist irgendwie leider ziemlich wenig hängen geblieben. War, glaube ich, so ein Antikriegsding, wenn ich mich recht entsinne, von Susanne Bier. Naja, egal. Er hat es ja nicht geschafft.
Nee, aber ja, der kommt allgemein mit sehr guten Punkten daher, die ich jetzt mal vorlesen würde. Außer bei der IMDb-User-Wertung, da sind wir mit einer 6,7 noch am schwächsten vertreten, hat einen Metascore von 87, also die Kritik, Alter, überschlägt sich vor Freude.
Ja, Mann.
Und bei Letterboxd auch mit einer 3,9 sehr gut bewertet. Ja, bei mir hat der Findungsprozess der Punkte extrem lange gedauert und irgendwie tut es mir fast schon leid, aber ich kann dem nicht mehr als 4 Punkte geben.
Jo, da kann ich diesmal nicht hupen. Ich habe den, das war mein Rewatch und ich hatte dem nach der erstmaligen Sichtung 6 Punkte gegeben und bei dem bleibt es auch, also der ist jetzt nicht schlechter oder besser geworden. Ich habe da einfach persönliche Anknüpfungspunkte, dadurch, dass ich ansatzweise mal die Region kennengelernt habe. War auch mal ein Tag in Laos. Ich mochte schon die Erzählweise und auch das Optische auch sehr von dem Film. Ja, aber ey, die Punkte sind auch vor allem der Metascore und auch Letterboxd sind ein bisschen aus meiner Sicht übertrieben dafür.
Ja, für mich kommen auch die meisten Punkte ausschließlich über das Visuelle und so die Atmosphäre des Ganzen, vielmehr war da für mich nicht rauszuziehen irgendwie. Ich bin ja aber Ende des Jahres sowohl in Laos als auch in Thailand.
Jawohl.
Vielleicht habe ich dann noch mehr Zugang und bin dann auch bei 6, aber vermutlich nicht. Ich würde den Regisseur für mich nicht abschreiben. Andererseits weiß ich, dass das seine Art des Kinos ist und ja, Stillstand nicht zwingend meine Art des Kinos, deshalb, ob ich mich jemals an Memoria rantrauen sollte, ich weiß das nicht.
Ja, ich denke, vor dem Regisseur kriegt man schon ein bisschen was zu Gesicht. Der war 40, als er den Film hier realisiert und rausgebracht hat, also ist jetzt, ja gut, schon auch aktuell 55, aber hat ja noch ein paar Jahre, ein paar ordentliche Jahre, vielleicht kriegt man noch was mit.
Ja, da sind wir mal gespannt.
Jo, aber ey, schöne Durchmischung, finde ich.
Ja, definitiv.
Schöne Durchmischung,
breites Spektrum.
Ja, voll. Und auch bei den Punkten, wo wir letztendlich gelandet sind. Ja, fand schon auch irgendwie, ey, jemand konnten wir zweimal hupen. Ja?
Das stimmt. Und einmal 4 Punkte und einmal 2 Punkte auseinander, das haben wir auch selten. Ich habe nach der ersten Diskrepanz, ich habe neulich mal geguckt, wie wie wir beide so bewerten, wer von uns der böse Cop ist. Bis dahin war ich das noch. Also ich schlechter bewerte als du. Jetzt nach Daisies habe ich gedacht, oh ja, da hast du jetzt dann, bist jetzt wieder ein bisschen rangekommen. Ich glaube, wenn ich die Punkte richtig im Kopf habe, sind wir jetzt gleich auf.
Sehr schön. Zwei Episoden nach unserer Geburt, also ein Jahr ungefähr, etwas über ein Jahr Bastarde, sind wir im Mittel gleich, ist da lustig. Man merkt, dass wir einfach harmonieren und letztendlich dann doch gut zusammenpassen, obwohl es einzelne Ausreißer gibt. Das war ja die Grundprämisse, weshalb ich ja die Banausen auch mal gern gehört habe. Ja, wildes Rumgestreite. Lee ging uns ja damals tierisch auf den Sack mit seinen Bewertungen, immer konträr zu unserem anderen allgemeinen Bild bei verschiedenen Filmen. Und habe es ja gefeiert, dass mitunter aus dieser Prämisse ein Podcast entstanden ist, der natürlich, sind ja unsere Väter. Muss es ja immer wieder erwähnen. Aber auch bei den beiden hat man ja über die Zeit sehr gut gemerkt, wie die zusammengewachsen sind. Meistens auch teilweise wird sich zum Glück gestritten.
Ja. Oh ja.
Aber es ist auch mal schnieke, wenn ab und zu mal Harmonie herrscht. Da bin ich ja harmoniebedürftiger Mensch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei all dem, was wir aber schon auch gesehen haben, und wir konnten ja jetzt hier auch ein paar Lücken schließen, bleiben, das eint ja alle Filmfans und Filmjunkies, man hat immer noch Lücken, egal wo man hinschaut. Und wir beschäftigen uns in der Top 3 heute mit unseren größten Lücken im Arthouse-Kino. Also welche Filme, die wir vielleicht schon ewig sehen wollen oder schon lange auf der Watchlist haben, oder auch gar nicht auf dem Zettel haben, die aber trotzdem als große Werke im Arthouse-Kino gelten, haben wir beide denn eigentlich noch nicht gesehen. Ja, ich habe festgestellt, von denen, die so als die Klassiker gelten und als die großen, habe ich aus den gängigen Ländern Deutschland, Italien, Frankreich, habe ich einen Großteil gesehen. Mhm. Oder auch Japan, wo was da so ganz oben steht. Gut, man kann auch noch in den Norden gehen, zu Bergmann, da habe ich auch eine Menge gesehen. Aber das heißt eine Menge, aber die oben genannt werden, die sitzen alle. Aber ich habe schon noch einige Lücken.
Ja, bei wer soll anfangen? Bei mir gibt es echt einige Regisseure, Koryphäen. Von denen habe ich manchmal nur ein oder maximal zwei Filme gesehen. Da gibt es eine Menge Aufholbedarf. Und da habe ich halt zwei auch mitgebracht, von denen ich so gut wie, also nur ganz wenig kenne leider.
Ich glaube, ich habe sogar einen, von dem kenne ich gar nichts. Mhm. Und das wird spannend. Also ich bin aufgeregt, was du dabei hast. Ich würde mal anfangen mit einem Herrn, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich Ingmar Bergmann. Und von dem fehlt mir noch die verdammte Herbstsonate, Autumn-Sonata. Die will ich schon Ewigkeiten sehen. Hab's aber bisher noch nicht geschafft. Ich wollte erst Szenen einer Ehe nennen, aber die Scheiße ist mir einfach zu lang. Deshalb werde ich das vermutlich freiwillig
die nur die TV-Fassung dann natürlich, ja.
Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt den hier rausgesucht, weil den möchte ich wirklich auch sehen. Und der schlummert schon lange in meinem Kopf. Und ich hoffe, dass ich den irgendwann mal nachholen kann. Vielleicht in einem Part 2 dieser Folge oder dieses Specials.
Okay. Top. Bei mir auf Platz 3 ist, gilt schon auch als Klassiker, ja. Es wird auch immer wieder referenziert. Ich habe bis heute noch nicht Das Fest von Thomas Vinterberg aus dem Jahre 1998 gesehen, der bei IMDb auch mit grandiosen 8,0 einer Durchschnittswertung bei wegkommt.
Oder könnten wir nochmal abgleichen? Hast du Autumn Sonata gesehen? Kennst du den?
Nee. Da komme ich am Ende noch kurz dazu, ja. Da werde ich kurz was zu. Ja, egal.
Ja. Aber ich habe Das Fest gesehen und ja, den solltest du schauen. Auch weil er so ein Vorzeigewerk hier von, wie hießen sie, Dogma 95 oder wie hieß genau, das ganze Ding? Genau.
Lars von Trier und er,
ja. Also der hat mich schon auf. Ich glaube, ich habe den nicht so herausragend krass bewertet wie die meisten anderen, aber. Ich fand ihn schon geil und interessant in seiner Machart. Ja, ich habe auf Platz 2 einen Regisseur, von dem habe ich noch gar nichts gesehen, aber du schon einiges. Und der Mann heißt Abbas Kiarostami. Und ich habe mir hier rausgepickt Close-Up. Den. Ich glaube, den will ich sehen. Kann es sein, dass du den mal besprochen hast bei den Banausen?
Kenne ich gerade nicht. Ich müsste kurz jetzt gucken.
Du hast auf jeden Fall hier Taste of Cherry, hast du da besprochen.
Ja, das war sein bekanntestes
Werk. Genau. Und Close-Up weiß ich gerade gar nicht, aber den habe ich mir halt rausgepickt. Den möchte ich sogar noch eher sehen als Taste of Cherry.
Ja. Interessanter Typ auf jeden Fall. Ich habe ziemlich wenig leider von Federico Fellini gesehen, peinlicherweise. Ein Meisterregisseur, mit dem ich, glaube ich, unglaublich viel anfangen kann. Ich war mal mit Nathalie zusammen in Rom in Cinecittà. Und da geht es natürlich auch viel um Fellini, nicht nur, aber auch viel. Und man sieht natürlich auch einiges an Requisiten. Und gleich, wenn man da ankommt bei dem Filmmuseum, sieht man natürlich auch, was er für seinen Film hat Beton gießen lassen. Und es ist mir ein bisschen peinlich, aber wahrscheinlich wird, wenn ich mal mit dem richtig anfange, auch viel durchziehen. Lustigerweise war bei der letzten Banausenaufnahme mit Lee, hatte er dann auch was gebracht, was Fellini ziemlich cool fand, womit Lee aber nichts anfangen konnte. Das hat nochmal für mich auch nochmal einen Auftrieb gegeben, mich mehr mit Fellini zu beschäftigen. Und ich habe hier 8,5 mitgebracht aus dem Jahre 1963. Auch er hat eine IMDb-Bewertung Mitte von 8,0. Und ich habe ihn auch deshalb mitgebracht, weil Nathalie und ich den mal angefangen hatten und ich die Anfangsszene allein schon so krass fand, was er damals kameratechnisch gemacht hat. Aber nicht nur sie, auch ich dann anscheinend nicht so richtig in der Stimmung in dem Moment halt waren für den Film. Das ist jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre her und ja, ey, den will ich unbedingt aufgreifen. Und wahrscheinlich werden dann die Fellini-Filme flutschen, weil da habe ich echt einiges von ihm in der Sammlung. Bin ich gespannt.
Ja, ich habe seine 3 größten Filme habe ich gesehen, danach wird es bei mir auch dünn, aber die, also 8,5 ist bei mir, 8,5 ist bei mir ein 9-Punkte-Film.
Hast du aufgerundet, Kaufmanager.
Genau, ich habe aufgerundet, La Dolce Vita ist, ey, wird fast sogar sagen 10-Punkte-Film, Nächte der Cabiria cool. Fand ich auch unglaublich gut. Da sollte ich dringend mal weitermachen bei dem Mann oder halt was nochmal schauen, wenn du sagst, für eine zweite Folge hier, da bringe ich mit, weiß ich nicht.
Ja.
Bin ich sofort dabei. Ich bin ja Fan.
Cool.
Guter Mann. Ja, auf der 1 habe ich einen Film, den eigentlich ich glaube, das Poster kennen viele und den habe ich auch nur da, weil der vor 3 Monaten in Hamburg im Kino lief, und zwar eigentlich einen ganzen Monat lang im B-Movie-Kino. Und das ist Beau Travail von Claire Denis. Ich habe dieses Poster schon so unendlich oft auf meiner Watchliste und in meiner Timeline und sonst wo gesehen. Da habe ich jetzt mal gedacht, Mann, den musst du doch mal angucken, der ist doch auch nicht so lang. Und dann saß ich da im März in Hamburg und dachte so, jetzt, du wirst doch wohl einen Tag finden, der lief, glaube ich, 10 Mal in dem Monat oder so, wo du Zeit findest, dir den im Kino anzugucken. Das hat wieder nicht geklappt. Und deswegen habe ich den jetzt auf die 1 gepackt, weil mir das unendlich auf den Sack geht, dass ich den Film noch nicht gesehen habe, obwohl ich schon so häufig die Gelegenheit dazu gehabt hätte, sogar heute noch im Kino.
Sehr gut. Den kenne ich auch noch nicht, aber ich kenne ein paar Filme von Claire Denis und schätze die sehr.
Also wir programmieren uns hier übrigens gerade die nächste Folge, weißt du?
Ja, anscheinend, ja. Ja, und jetzt kommt die riesengroße Offenbarung, ja. Eigentlich will ich den schon mein Leben lang gucken, weil meine Mutter hat mich insofern geprägt, als dass sie eine kleine Regalreihe mit VHS-Kassetten, mit Filmen aus dem Fernsehen aufgenommen hat und mir damals das gar nichts sagte. Ich habe das, glaube ich, schon während unserer gemeinsamen Kennfolge erläutert. Ja, ich war in dem Alter, wo ich Filmtitel bei ihr gelesen hatte, die mich eher abgeschreckt hatten. Und da wollte ich halt lieber American Fighter und Delta Force und egal welchen Ninja-Film gucken. Ja. Aber irgendwie ist halt doch filmtechnisch ein bisschen was hängen geblieben. Und mich hat es natürlich irgendwie gereizt. Der 7. Siegel klingt erstmal spannend. Dann habe ich dann auch irgendwann natürlich in der TV-Movie, wenn der mal im Fernsehen lief, phänomenale Bildausschnitte zu diesem Film gesehen. Den habe ich peinlicherweise bis heute nicht gesehen. Und ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt mal was von Ingmar Bergmann gesehen habe. Ja, also von Fellini, ja, ein, zwei Filme, mehr peinlicherweise nicht, aber Bergmann, und das ist halt krass, weil der hat natürlich unglaublich viel mitgeprägt im Film und das ist ja auch, glaube ich, nur eins von mehreren Meisterwerken ist, die er geschaffen hat. Ja, IMDb bei einer 8,1, schon älterer Natur, 1957, ja, aber bei mir auf Platz 1, weil das überraschenderweise einer der Filme war, wenn man den Arthouse vielleicht ja, im weiteren Sinne zuordnen möchte, dann ist es einer von wirklich wenigen, die in der IMDb Top 250 drinstehen. Und jedes Mal, wenn ich da alle ein, zwei Jahre mal reingucke, um zu gucken, was gibt's da für Filme, die mir in der Sammlung fehlen, ärgere ich mich jedes Mal, dass da wieder irgendein neuer Bollywood-Scheiß drin ist, vermeintlicher Scheiß drin ist. Es gibt ein paar Filme, die, ja, mit denen kann ich vielleicht was anfangen. Aber Alter, ey, hört bitte auf, mir auf den Sack zu gehen und hört bitte auf, in solchen Massen solche Filme so positiv zu bewerten, dass sie mittlerweile gefühlt die IMDb 50 fluten. Natürlich gibt es ein paar Repräsentanten, gar keine Frage. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, politisch korrekt. Hindi-Film, ja, da will ich nicht despektierlich wirken. Aber ey, könnt mir nicht erzählen, dass da so viele Filme aus der Region zu den 250 besten Filmen überhaupt gehören und kurioserweise halt viel, ja, oder mehrere Vertreter aus den Jahren 2022 bis 2024 oder teilweise, ich glaube, einer ist sogar aus 2025 dabei. Gib mir damit bitte nicht auf den Sack, sondern würde ich mal wieder lieber die Klassiker, die da reingehören, auch Vertreter von Arthos.
Die haben halt die besten Bots.
Ja, anscheinend.
Ja, siebente Siegel ist etwas, da war ich nicht an Bord.
Mhm. Okay. Na dann, haben wir umso mehr was für unsere zweite Arthos-Folge.
Also entweder habe ich den nicht kapiert, aber wir haben den damals zu dritt geguckt und wir haben den alle ähnlich aufgenommen, haben alle gesagt so, okay, was soll das, dass den alle so unendlich hypen?
Ja.
Verstehe auch bis heute nicht.
Ich kenne ne, auch nicht Wilde Erdbeeren von Bergmann, Zehn einer Ehe auch nicht, also da kannst du ja mehrere Schreien und Flüstern auch nicht. Da kannst du ja wahrscheinlich mehrere
bei Persona mir auch auf Platz würde ich dir 1. dringend ans Herz legen. Ah. Den würde ich auch nochmal gucken.
Okay, sehr gut. Na dann?
Ja, ich glaube, ich kenne Wilde Erdbeeren und Persona und Siebente Siegel. Das sind die drei, die ich von ihm kenne. Ich bin aber auch nicht an allem da zwingend so krass interessiert. Mhm. Die werden alle sehr gut besprochen, aber ja, weiß ich nicht. Wird irgendwann kommen, hoffe ich. Aber es gibt halt auch so viele Filme, die deutlich mehr Spaß machen. Mm. Deswegen muss ich das immer gut dosieren.
Ja, können wir schon mal in unsere Planung für 2026 so wohldosiert aufnehmen. Wieder zwischen 2B und Trash-Movie-Folgen vielleicht.
Ja, irgendwie so. Da findet sich schon ein Plätzchen. Denk wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar hier genannt. Oder vielleicht schaffen wir es ja auch, eine Folge wieder zu programmieren, wo wir nichts kennen, dass wir möglichst viele Lücken geschlossen bekommen. Da schauen wir mal. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, wenn wir uns hier mal ein bisschen Anspruch verschreiben oder ob wir beide völlig verkleidet wirken. So wie Guess mit Krawatte.
Genau.
Dann lasst uns das gerne mal wissen.
Ja, und
also ich hätte auf jeden Fall Bock auf eine zweite Folge.
Ich auch. Und gerne auch mitteilen, was wir an Land in Trance nicht verstanden haben bei diesem Bullshit-Film.
Ja. Jo.
Jo, war mir eine Freude, Alter. Also hat wieder Spaß gemacht, auch bei dem Thema. Ja.
Definitiv. War eine sehr, sehr launige Folge. Viel Diskrepanz, spannende Projekte. Das hat mal richtig Laune gemacht. Und auch die Auswahl der Filme, ey, No Khan, wäre ich nie drauf gekommen, den zu gucken. Mhm. Das ist sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir euch und uns in den Feierabend.
Genau, und wir dürfen in den Urlaub verschwinden, haben die Folge jetzt ein bisschen im Vorlauf aufgenommen. Ja, also falls ihr euch wundert, warum dann die nächste Folge mit so viel Elan und Freude wieder produziert wurde, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass wir ziemlich erholt aus dem Urlaub gekommen sind.
Ich fahre 9 Tage auf dem Festival, ich werde tot wiederkommen.
Also du wirst wahrscheinlich, stimmt, ja, bei den Banausen wirst du dann keine unbedingt Musikfilme mitbringen, ja?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin danach wahrscheinlich erstmal reif für eine Entgiftung und eine Beatmungsmaschine. Deshalb warten wir mal ab, ob der Podcast nicht heute seine letzte Folge hatte.
Ja, stimmt, genau. Ich mir einen anderen Partner suchen muss, ja, mit dem ich dann. Wollen wir schon mal anteasen, was wir als nächstes bringen? Haben wir ja schon teilweise, glaube ich, gemacht.
Nee, das lassen wir. Die Folge lassen wir mal im Grauen. Ich glaube, die haben wir nämlich noch nicht angeteased. Genauso wie diese Folge hier auch nicht angeteased wurde.
Ja,
das stimmt. Einzige, was ich angeteased habe, war, oder wir beide auch in der letzten Folge, war das Marvel-Special. Aber ansonsten lassen wir es mal nebulös.
Und ich bin mir gerade unsicher, ob ich es bei Lee geteased habe. Na, auch wenn. Ja, unsere stammste Hörer, die nicht die Bausenhausen hören, die dürfen dann überrascht sein. Genau, aber ich verschwinde nach Italien, nicht auf ein Festival, sondern Familienurlaub in Italien. Und vielleicht habe ich da ja spontan Bock auf Fellini. Ja.
Oh ja, das wäre doch was. Ja, dann dir einen schönen Urlaub.
Ja, danke. Du genießt
einen sanften Tod.
Die Komatöse.
Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Jo.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.